Wir sind Daniel,
Sascha
und Thorsten.
Und wir sind die Apfelnerds.
Herzlich willkommen zur Folge 73 der Apfelnerds.
Guten Abend.
Hi. Ja, heute wieder ohne Sascha. Wir hatten es ja letztes Mal schon angekündigt.
Mit Ankündigung, ja.
Ja, er ist im wohlverdienten Urlaub. Viele Grüße, Sascha.
Grüße. Ja, ist natürlich auf seinem Liegestuhl nicht so ganz zur Ruhe gekommen diese Woche, nee. Würde ich behaupten.
Nein, er hat ganz schwer mit uns geschrieben die ganze Zeit während des Events, das California Streaming Event.
Richtig.
Von Apple. Dienstagabend war es soweit, endlich wieder eine Keynote.
Yippie. Ah, ja, ist ein buntes Potpourri geworden. Ein paar Sachen, die wir so am Ende gar nicht mehr auf dem Schirm haben, sind wieder aufgepoppt. Wir gehen gleich mal der Reihenfolge nach durch. Ja. Aber sind ein paar Sachen gekommen und ein paar Sachen nicht gekommen. wir kommen dann später auf die Details. was man sagen kann, glaube ich, um mal einzusteigen, das ist wie erwartet iPhone-zentrisch gewesen. Ne? Das ist halt eben das iPhone-Event gewesen. Das haben wir ja auch so erwartet. Ne? iPads hatte irgendwie keiner so richtig mehr auf dem Zettel stehen in den letzten Wochen, oder?
Nee, also wir hatten iPhone, da haben wir mit gerechnet, mit der Apple Watch, aber iPad hatten wir jetzt nicht wirklich auf dem Schirm. Genau. Nee, also eine neue iPad-Generation, die neunte jetzt mittlerweile von dem Standard-iPad und das iPad Mini ist vorgestellt worden.
Genau.
Richtig. Aber wir wollten der Reihe nach gehen. Das, was für mich persönlich die schönste Sache war Fitness Plus. Kommt endlich nach Deutschland. Nicht nur nach Deutschland, insgesamt 15 in 15 Ländern. Ja, die sind neu. Also ich freue mich und dann werde ich auch Apple One-Abo abschließen. Dann macht es, glaube ich, Sinn.
Das habe ich noch während der Veranstaltung schon gedacht. So, ich glaube, ich muss mich nochmal mit One beschäftigen.
Ja. Nee, aber was kann man dazu sagen? Also Fitness Plus, die haben ein paar Workouts hinzugefügt. Pilates war dabei. Dann haben sie eine Guided Meditation, also was angeleitet, wenn du meditieren willst mit verschiedenen Themen, die dich runterbringen oder Energie spenden oder sonstiges. Dann waren Workouts dabei für Wintersport, für Snowboarder und Skier.
Oh ja, richtig.
Das sah ganz witzig aus, so kurz vom Winter kann man das gut machen. Und das Schönste, Group Workouts. Und da freue ich mich drauf. Wir haben ja, wir drei Apfelnerds haben natürlich unsere Fitnessdaten geteilt und sehen auch immer, wenn der andere trainiert. Und das ist ganz witzig und macht Spaß zu sehen. Wenn Daniel oder Sascha wieder Gas gegeben haben, dann denke ich immer, musst du auch jetzt mal ein bisschen was tun. Und ich finde das ganz gut. Und ich freue mich echt auf diese Group Workouts. Warten wir mal ab. Also das war für mich so einer der richtig tollen Sachen, die da aufgepoppt sind.
Ja, genau. Was du eben, glaube ich, noch vergessen hast, aber das ist nicht ganz neu, das ist diese Walking-Geschichten, wo dir jemand Geschichte erzählt. Ja. Ja, das ist, wie gesagt, nicht ganz neu, aber wird, glaube ich, auch erweitert von, das sind ja irgendwie viele Stars, die da irgendwie was eingesprochen haben, wo man quasi sich mit denen dann irgendwie da bis hin zu 45 Minuten halt eben irgendwie spazieren gehen kann. Da freue ich mich sehr drauf, weil ich ja in der letzten Zeit das tatsächlich gemacht habe, spazieren zu gehen und einfach zu gucken, dass ich mich mal was bewege und rauskomme. Und das werde ich jetzt bestimmt mit großer Freude dann mal testen. Und alles andere muss man jetzt erstmal schauen, dass man da was macht jetzt in meinem Fall. Aber ich fühle mich da motiviert, das mal auszuprobieren.
Ja, super. Also diese längeren Spaziergänge mache ich ja auch, finde ich super. Nur ich habe immer das Problem, ich wollte immer Podcast dazu hören oder sonstiges. Auch diese jetzt mit den Sprechern, diese interessanten Spaziergänge und wenn man das hört. Das Problem, was ich nur immer habe, ist, meistens bin ich im Wald unterwegs Und da möchte ich eigentlich gar nichts anderes hören. Einfach durch den Wald gehen, die Vögel zwitschern, da will ich eigentlich die Sachen nicht hören. In der Stadt würde ich mir das vielleicht überlegen, aber so tue ich mich immer schwer, dann zwischendurch die Sachen zu hören.
Bist du denn dann mit Transparenzmodus unterwegs, wenn du das so machst?
Nee.
Okay, weil das ist ja das, was ich mache mit großer Freude, seitdem ich das halt eben tue und deswegen auch ja hier immer von den AirPods Pro dann wieder so geschwärmt habe, weil ich habe die halt eben die ganze Zeit im Transparenzmodus laufen und ich habe halt eben gar nicht das Gefühl, dass ich was in den Ohren habe. Ne?
Okay, das muss ich mal ausprobieren, weil ich weiß nicht, ob, dann konzentriere ich mich irgendwie lieber auf den Wald, aber habe ich noch nie ausprobiert, werde ich mal machen.
Ja, also wirklich mal ausprobieren, das auch leise zu stellen. Also du musst ja so eine Stimme im Ohr nicht brüllend laut haben.
Und nee, das ist richtig.
Dann ist das eigentlich eine sehr schöne Kombination.
Aber bei Musik hören, das wird schwierig dann beides.
Ja, nee, klar. Das geht natürlich nicht. Ja. Ja, auf jeden Fall schöne Sache.
Spannend.
Ja, Sascha ist auch hin und weg gewesen. Ja, boah, endlich kommt mal was nach Deutschland. Ja. Sehr gut. Was es noch zu sagen gibt, ist, soll Ende 2021 kommen. Genau gesagt wurde es nicht, aber ich nehme dann mal an, das wird später Dezember oder sowas sein, wenn Sie sagen Ende. Aber ja gut, kann man sich dann drauf einstellen. Und ob es jetzt irgendwie so Testzeitraum oder sowas gibt, ich nehme mal an. Ne? Haben Sie jetzt nicht konkret gesagt, aber könnte sein, dass es da auch nochmal irgendwie 30 Tage aber zum Testen gibt oder so.
Ja, das könnte sein, das weiß man nicht, aber an sich ist Fitness Plus läuft ja schon lange in Amerika.
Von daher. Ja. Hatten Sie nicht gesagt, dass man mit einer Apple Watch 3 Monate umsonst bekommt, wo ich gerade drüber nachdenke? Das hatte ich gar nicht notiert, aber es fällt mir gerade so ein, wo ich drüber nachdenke. Ich meine, Sie hatten gesagt, dass man mit einer neuen Watch dieses Jahr 3 Monate
Fitness Plus bekommt. Ja, wahrscheinlich, wenn du jetzt eine neue kaufst, ne?
Ja, würde ja auch Sinn machen. Denn das ist ja die einzige Voraussetzung, wie Sie auch so schön da nochmal gesagt haben. Jeder, der eine Watch hat, kann teilnehmen, haben das gesagt. Ja, aber wie gesagt, spannende Geschichte. Gut, ja, dann kommen wir jetzt zum Fluss der Präsentation zurück. Und in Apples Falle sind Sie tatsächlich jetzt mit dem iPad, mit dem Standard-iPad eingestiegen und haben da die neue Version vorgestellt. Was ist es? Generation 9, glaube ich. Ne? Und
genau.
Ja. Ja, im Prinzip einfach nur ein zünftiges Update, so wie sie das bei denen halt ab und an machen. Ne? Sie haben den Prozessor aktualisiert, leider nicht auf den ganz aktuellen, aber das ist natürlich ein Kostengrund, sondern sie sind jetzt auf den A13 gegangen. Aber per se natürlich ganz gutes Ding, glaube ich, für so ein günstiges Modell. Sie haben 64 und 256 GB Speicher. Das gab es aber, glaube ich, vorher auch schon, wenn ich mich richtig erinnere. Silber und Space Grau 12 Megapixel Kamera ist, glaube ich,
die ist neu.
Etwas neu geworden, genau, aber glaube ich nicht. Ja, ich habe es nicht genau im Kopf, was sie neu gemacht haben, aber irgendwas ist an der Kamera ein bisschen besser. Das wird natürlich alles bekanntes Material sein. Ist jetzt keine neu entwickelte Kamera, aber irgendeine bekannte, die sie da reingesteckt haben. Sie sagten auf jeden Fall, dass es jetzt besser ist, auch um Dokumente zu scannen und sowas, was wohl vorher nicht ganz so gut funktioniert hat. Was definitiv jetzt dazugekommen ist, das ist der True Tone Flash auf der Rückseite.
Ja, der ist neu. Genau.
Der ist jetzt dazugekommen, den gab es vorher nicht und ansonsten eigentlich nichts wesentlich Überraschendes mehr. Ne? Apple Pencil Support war schon drin, Smart Keyboard Support, das ist alles eigentlich.
Center Stage ist neu.
Genau, richtig. Eigentlich sogar das tollste Hardware-Feature, wie ich jetzt fand. Also sie haben tatsächlich diese von den iPad Pros ja jetzt schon bekannte Front-Facing-Kamera mit dem 120-Grad-Blickwinkel reingepackt und zoomen halt so dann jetzt fleißig dann entweder auf eine Person, wenn nur eine auf vom Gerät sitzt, oder halt eben auch mehrere Personen dann entsprechend ausschnittstechnisch an. Das, was wir schon vom iPad Pro gesehen haben. Ne?
Ja.
Und da muss ich auch sagen, da habe ich mich sehr drüber gefreut, weil das ist natürlich jetzt eine Sache, die man für so ein Schüler- und Studenten-iPad jetzt nicht zwingend hätte machen müssen.
Ne? Ja, aber das ist doch für als Einsteigergerät und solche Sachen mit dabei haben, toll.
Genau. Wahrscheinlich ist das jetzt auch ein Use Case, der nicht vollkommen unrealistisch ist, was das vielleicht auch begründet, dass sie das hier eingebaut haben. Nämlich, dass halt eben hier irgendwie Söhnchen oder Töchterchen halt eben dann irgendwie mit Oma, Opa, Mama, Papa facetimen können. Und das ist natürlich deutlich besser, wenn man sich da nicht so super akkurat vor das iPad setzen muss. Und bei dem iPad ist das halt eben immer so ein bisschen tricky gewesen in der Vergangenheit. Ich hatte das ja auch das ein oder andere Mal erzählt, dass wir dann hier so mit der ganzen Familie vorm iPad gehangen haben, um mit den Eltern zu telefonieren. Und das ist halt eben dann immer schwer gewesen, ne? So mit dem kleinen Blickwinkel von den alten Geräten. Da musste man sich schon ziemlich zusammenraffen, dass man überhaupt alle so ein bisschen was aufs Bild gekriegt hat. Und dann hast du ein zappelndes Kind und bewegst sich ein bisschen und dann sieht man gleich die Hälfte nicht. Ne? Also ich freue mich da jetzt auch sehr drauf, Center Stage mal hoffentlich bald benutzen zu können. Natürlich in dem Sinne, umso schöner, dass sie es jetzt hier auch eingebaut haben. Bei dem Preis natürlich eine sehr schöne Sache.
Ja, wo Preis ab 3,79 geht's los.
Mhm, genau.
Für also, das Einsteigermodell für 64 GB.
Das ist die Wi-Fi-Version. Dann,
genau.
Dann gibt es noch die Mobilfunk-Version ab 519 Euro. Das ist ja dann so der typische Mobilfunkaufschlag von 100 Euro, 150, 170, ne? 150. So. Und ist aber das dann der erwartete Preis. Ne? Und dann halt eben, hatten wir eben, glaube ich, schon gesagt, Silber und Space Grau weiterhin. Keine Farbspielereien, natürlich, da nehmen sie mehr Geld für. Eine extra Edu-Version, die noch ein bisschen günstiger ist. In Amerika 299 Dollar. Nicht eine extra Edu-Version, sondern extra günstig für den Edu-Bereich. Ne? Also wenn man als Student, Schüler oder von den Schulen her bestellt. 299 Dollar, ich habe bis den Euro-Preis leider nicht gesehen. Ich nehme mal an, dass es dann in Deutschland ein bisschen mehr als 300 Euro sein werden, weil ja in Amerika die Mehrwertsteuer noch draufkommt. Aber in dem Sinne, glaube ich, ein sehr guter Einstiegspreis. Also meine Frau und ich, wir haben ja auch schon überlegt, ob wir da irgendwie Töchterchen eins kaufen sollen, die hier ja mit großer Freude immer Hörbücher am Hören ist, mit einem alten iPad, wo ich hier mit Staunen und Wundern gestern, als ich dann nachgeschaut habe, festgestellt habe, dass das alte, also ich wusste, dass es eins von mir ist, aber dass es jetzt 7,5 Jahre alt ist und ein R2 hat sie da noch im Einsatz. Und da habe ich mich ja noch mal so ein bisschen was gewundert, wie gut das eigentlich gerade noch läuft und dass es ja auch noch iPadOS 15 bekommen wird. Ich habe es extra nachgeguckt, weil ich es gar nicht glauben konnte.
Ja, Wahnsinn, oder?
Und dann dachte ich mir so, aber der Akku, der wird doch bestimmt Hulle sein. Und dann nachgeguckt, 80%. Was? Nach 7 Jahren? Oh ja.
Das ist schon super,
ja. Ja, also unser Eindruck, dass der Akku so ein bisschen Fritte ist, hat nicht damit zu tun, dass der Akku so kaputt ist, sondern das Töchterchen den einfach die ganze Zeit leer saugt, indem sie, während sie Hörbücher hört, die ganze Zeit immer mit eingeschaltetem Display am Rumspielen ist. Und dementsprechend erklärt sich dann auch, dass das nicht über den ganzen Tag hält. Aber das wird dann auch ein neues nicht lösen. Deswegen haben wir jetzt entschieden, noch zu warten, bis das rausfällt. Wahrscheinlich ja dann nächstes Jahr dann bei den Software-Updates und dann kriegt sie dann ein neues. Aber beinahe hätte ich ja eins bestellt. Es hätte ja wegen Center Stage hat es mich schon gejuckt.
Ja, sehr gut. Nee, die erste waren super. Also ich hatte auch von dem iPad 2 bin ich aufs iPad Air gegangen und das war echt mit eins der besten AirPads. Mhm. iPads, ja, super.
Ja, ich habe ja da diesen legendären Zwischenschritt über das Dreier gemacht, was so schlecht war. Das ist halt eben schmerzhaft gewesen. Und dann auf das R2. Und da habe ich nicht das R1 gekauft. Da bin ich so grantig gewesen, dass das iPad 4, ne, die 6 oder 7 Monate nach dem 3er kam und das viel besser war als das 3er, dass ich dann 2 Jahre lang keins gekauft habe und mich dann die ganze Zeit mit dem lahmen Ding rumgeschlagen habe und mich im Nachhinein gefragt habe, warum habe ich mir das angetan. Aber gut. Die alten Kamellen. iPad 9. Generation, sofort bestellbar in diesem Fall gewesen. Ist ein bisschen untypisch, aber haben sie jetzt bei den iPads tatsächlich so gemacht. Ausgeliefert wird dann ab dem 24. September. Hier das iPad 9. Generation, habe ich eben nochmal nachgeguckt, gibt es jetzt auch tatsächlich noch zum 24. September geliefert zu bekommen. Also da scheinen sie genügend Stückzahlen zu haben momentan.
Ja, super.
Ja, gut. Ja, als nächstes im Bunde kommt dann etwas, was mich sehr gefreut hat. Und
mich auch, auf jeden Fall.
Ja, du auch, okay, sehr schön. Und zwar das iPad Mini. Haben sie tatsächlich so, wie es die Gerüchteküche ja so ein bisschen auch uns vorgelegt hatte, hier grunderneuert und mit dieser Runderneuerung kann man in diesem Fall jetzt hier sagen, sie haben es quasi auf das, das ist ja vorher schon eher Niveau gewesen, ne, als sie es, wann haben sie es das letzte Mal aktualisiert? Zusammen mit den Airs, ne, die so wie die Pros aussahen im letzten Jahr, glaube ich, ne, war das im Frühjahr oder so.
Weiß ich jetzt gar nicht.
Da ist das R ja, also das R wurde ja dann so rechteckig wie die Pros. Ne? Ich meine, das ist letztes Jahr. Genau, und das Mini behielt aber die alte Form mit dem Home-Button unten drunter und deswegen habe ich das nicht gekauft. Ich wollte nämlich jetzt schon seit 3 Jahren oder sowas wieder ein Mini kaufen und habe da auch wieder nur drauf gewartet, dass was kommt. Und den Home-Button, den wollte ich mir nicht antun, deswegen habe ich das nicht gekauft, weil sie das als einziges ja dann von der Gehäuseform nicht aktualisiert hatten. Ja, und jetzt haben sie das tatsächlich nachgezogen. Also das hat jetzt auch dieses iPad Pro Design bekommen, ne, mit den glatten Kanten. Und in diesem Sinne ist das jetzt auch das Display größer geworden. Ne? Also es gibt weniger Rahmenbereich außenrum. Das Display ist dementsprechend ein bisschen größer geworden. Vorher sind es, glaube ich, 7,9 Zoll gewesen oder sowas, glaube ich, das alte. Ich sage es gerade so aus dem Kopf, das ist lange her.
Und jetzt also das aktuelle ist jetzt bei 8,3 Zoll.
Genau.
Liquid Retina Display und ja, dieses neue Allscreen sowie die iPad Pros.
Genau.
Sieht super schön aus. Ja, genau das Richtige, was wir jetzt gemacht haben, dieses neue Design.
Ja, richtig. Also so habe ich mir das jetzt schon die ganze Zeit gewünscht. Ich mag ja dieses iPad Pro Design auch sehr.
Ja.
Das habe ich ja auch hier. Jetzt seit einiger Zeit, also seitdem es das gibt im Einsatz und bin da sehr zufrieden mit. Und wo wir das schon sagen, also Apple Pencil Support, also magnetischer Connector, man kann den iPad, den Pencil zweite Generation, also mit dem Magnetlader kann man ranklipsen, so wie an das iPad Pro und an das Air. Und dementsprechend das benutzen. Ich musste schmunzeln, was die Größe des Pencils angeht, denn der ist ja relativ lang, ne? Und das passt so visuell so gerade, dass der so an der Seite dran passt.
Ja, der ist fast bündig.
Genau.
Ja, wir hatten es ja schon während der Präsentation unterhalten, ne? Jetzt fehlt nur noch ein vernünftiges Keyboard, aber es geht halt von den Formfaktor nicht und ich habe jetzt gelesen, also die Bluetooth-Tastaturen werden ja alle unterstützt. Von daher kann man da auch, wenn man möchte, eine Bluetooth-Tastatur dran setzen.
Genau. Ich hatte das damals, ich hatte ja eine Zeit lang tatsächlich immer zusätzlich ein Mini hier im Einsatz. Also damals ein großes und ein Mini dann. Da hatte ich auch so ein bisschen was damit rumgespielt. Also so Cover-Keyboards hatte ich damals verschiedene von Logitech probiert. Logitech und auch noch ein, zwei anderen Anbietern. Aber die hatten halt eben alle diese Tasten, die nicht die Original Tastenabstände sind. Also die Abstände sind
ganz die wesentliche. Sind ganz klein dann, ja.
Und die sind dann so winzig klein und wenn du blind schreiben kannst, kannst du auf diesen Tastaturen kannst schreiben. Nicht, nee. Und das ist das Wesentliche, wenn du Tastaturen überhaupt ordentlich benutzen können möchtest, dass du halt eben blind drauf schreiben können musst. Und das war bei dem Mini überhaupt nicht möglich und ja auch bei dem 9,7 Zoll auch zum Teil immer noch nicht so ganz sauber möglich. Ne? Erst das 11 Zoll iPad Pro ist ja das gewesen, wo mit Ausnahme von den Umlauten alle Tasten Originalgröße waren. Und das ist auch das erste Keyboard dann, also das, was ich jetzt gerade immer noch benutze, wo man dann wirklich blind und vernünftig drauf schreiben konnte. Mhm. Ne? Ja, also da habe ich viel durchgemacht. Aber ganz am Anfang war es ja auch lange Zeit gar nicht so, dass man da jetzt wirklich viel mit machen konnte. Mittlerweile kann man ja da jetzt ja einfach das externe Apple Keyboard anschließen und glücklich sein zu Hause. Für unterwegs würde ich das jetzt nicht machen. Mhm. In die Tasche schmeißen wird das sehr schnell schmutzig. Aber ja gut, gibt halt eben auch so von Logitech. Das letzte, was ich damals im Einsatz hatte, habe ich, glaube ich, immer noch hier so im Schrank stehen, auch so stoffummantelte Keyboards von Logitech, die man einfach so in die Tasche schmeißen kann, ohne sie um das iPad drumherum zu machen oder so. Das muss ich jetzt nochmal ausprobieren, aber da ich ja jetzt das 11 Zoll mit der Tastatur nebenbei habe, werde ich mich da jetzt nicht so drauf fokussieren, bei dem Mini da auch noch eine Tastatur zu haben, dann kann ich ja das andere nehmen.
Nee, dafür ist es ja auch nicht wirklich da. Ne?
Genau, aber ich werde da mit Freude und dafür wollte ich das auch jetzt die ganze Zeit schon haben, dass das etwas mehr zum Lesen und so benutzen, weil ich liebe halt eben diesen Kindle/iPad Mini Formfaktor. Die sind ja fast gleich groß. Ne? Ich lese sehr gerne mit den Kindles und dachte mir halt eben, okay, man muss noch mal ein bisschen was breiter gucken und mal noch mal mit so einem Mini arbeiten. Und greife ich jetzt schon mal vor, habe ich auch eins bestellt, natürlich. Wenn ich so lange darauf gewartet habe und dann kommt was Schönes, muss man das natürlich auch machen.
Ja, super.
Gut, machen wir mal weiter im Text. Also Prozessor hatten sie lustigerweise in der Präsentation gar nicht angesprochen, war ja noch relativ weit am Anfang, aber es ließ sich schon annehmen, dass da der A15 drin sein wird und das hat sich dann nachher auf der Webseite auch als richtig rausgestellt. In der Präsentation haben sie es einfach ausgeschwiegen und den A15 dann erst später beim iPhone vorgestellt. Ne? Das ist natürlich mal wieder lustig gewesen. In dem Sinne, topmoderne Ausstattung, freue ich mich sehr darüber, dass da der aktuelle Prozessor drin ist. Das heißt, das wird auf jeden Fall für einige Jahre reichen, wenn man den jetzt kauft. Und was auch für einige Jahre bestimmt sehr gut reichen wird, das ist der USB-C-Port, der reinkommt.
Ja, doch. Genauso wie bei den iPad Pros, ja. Mit USB-C-Port ausgeliefert. Mhm. Und ja, the way to go. Warum haben sie es nicht bei den neuen iPhones gemacht? Schade.
Ja, da gab es auch auf Twitter wieder die ein oder andere Diskussion drum. Jedes Jahr gibt es immer wieder viele Leute, die verwundert sind, dass sie immer noch nicht umgestellt haben auf USB-C. Also das ist ja tatsächlich so ein Ding. Also ich persönlich würde mir das ja auch sehr wünschen. Ne? Ich bin ja hier auch so ein USB-C-Mensch und ich habe ja schon seit Jahren alles auf USB-C umgestellt. Es wäre nichts schöner, als die Kabel mit C auf Lightning gegen C auf C auszutauschen und dann letzten Endes einfach komplett Frieden zu haben mit allen meinen Kabeln, die ich hier so da standardmäßig im Einsatz habe. Aber ich realisiere auch immer, wenn ich drüber nachdenke, wie unrealistisch das ist, dass Apple das freiwillig aufgibt, ohne zu kämpfen, diesen Lightning-Port. Ja. Auf der einen Seite natürlich wegen der Haltbarkeit. Ich glaube schon, dass der Lightning noch ein bisschen stabiler ist als der USB-C. Und für so ein Gerät, was man die ganze Zeit auch in der Hosentasche oder in der Handtasche mit sich rumträgt, ich weiß nicht, ob das nicht eventuell auch einen qualitativen Unterschied macht. Aber keine Ahnung, da müsste man mal mit Leuten sprechen, die USB-C-Ports an Smartphones dran haben. Vielleicht kann da irgendjemand aus der Android-Ecke mal was berichten. Hint, hint. Schreibt mir doch mal, wenn ihr da Erfahrungen mit habt. Würde mich interessieren. Ja, und dann gibt es ja die zwei großen Argumentationsstränge. Das eine, das ist das existierende Ökosystem, was natürlich in gewisser Weise auch richtig ist. Ja, als sie damals den 30-Pin-Connector ausgetauscht und den Lightning eingeführt haben, wurde ja auch riesig laut drüber gejammert, obwohl das ein wesentlicher Fortschritt gewesen ist, wurde so drüber gejammert. Ja, ne? Genau. Und den gab es gar nicht so lange. Also den Lightning gibt es mittlerweile deutlich länger als den 30-Pin damals.
Ne? Das stimmt.
Und in dem Sinne hat der sich ja wahnsinnig lange gehalten. Und natürlich
kam ja noch von den iPods rüber. Ne?
Ja. Und natürlich, also der 30-Pin kam von den iPods, ja. Genau. Ja, aber natürlich wird dann entsprechend das Gejammer natürlich dann umso lauter sein, ne, desto länger es die gegeben hat. Ja, und dann kommt natürlich noch mit dazu, dass Apple sich dumm und dämlich mit MFI-Lizenzzahlungen verdient. Ne? Weil die Lightning-Stecker, die werden ja über dieses MFI-Programm, wo sich dann alle registrieren müssen, die Lightning bei Apple zertifizieren lassen wollen. Und nur mit der Zertifizierung sind die dann ja dann so, dass die nicht diese Fehlermeldung bekommen, dass das nicht autorisiertes Kabel ist, was nicht unterstützt ist. Dafür muss man ja dann bei Apple A durch diese Zertifizierung durchgehen und dafür dann B auch die Stecker bei denen kaufen. Ne? Also Lightning, das ist ja ihr eigenes Patent, kann man offiziell, ne, also mal von schwarzen Kanälen abgesehen, nur bei Apple kaufen. Ne? Und letzten Endes machen die natürlich super Stecker und stellen die Qualität sicher und so, aber nehmen natürlich auch ordentlich Geld dafür dann. Ne? So, und wenn du dann jetzt hier MFI-zertifizierte Kabel kaufst, die sind dann in der Regel aber halt eben auch super. Ne? Und gut, alles andere.
Auf der anderen Seite, der USB-C-Port ist halt universeller.
Genau.
Kann man halt viel mehr Accessories und Peripherie anschließen.
Genau. Und genau so haben sie auch jetzt einfach sukzessive quasi da aufgegeben, wo sie das irgendwie konnten. Ne? Also dass das Zubehör-Ökosystem beim iPhone ist halt eben noch deutlich lebendiger mit dem Lightning als beim iPad. Beim iPad, das hat man ja beim Pro schon gesehen, ne? Da sagt man gleich so, ach, da müsstest du jetzt eine externe Festplatte anschließen können. Ne? Aber nee, der hat ja USB-C und ich muss jetzt einen USB-C auf Lightning-Adapter benutzen. Ja, genau. Ne? So war das ja damals. Und dann hast du dich da jetzt dann zu Tode geärgert drüber und da war das halt eben eine Riesengenugtuung, auf C zu gehen. Und da sie das dann lizenztechnisch und umsatzmäßig da halt eben nicht weiter tangiert hat, haben sie das halt eben einfach jetzt, so wie sie die Geräte aktualisiert haben, auf USB-C umgestellt. Ja. So, aber ne, wie gesagt, also ich glaube, ich spekuliere, was Apple denkt, dass sie das so lange, wie sie können, hinauszögern werden und vielleicht sogar, wir hatten das ja auch in der Gerüchteküche gehabt, eher auf keinen offiziellen Port gehen werden, als dass sie jetzt USB-C einbauen werden, würde ich mal tippen. Wir hatten ja schon mal so ein bisschen darüber spekuliert, dass man so ein System, ne, es gab ja mal so ein Foto, wo man diese Anschlüsse von dem iPad, von der Rückseite, von den Airs und von den Pros, ne, diese Goldkontakte, Pogo-Pin-Kontakte nennt man das, dass die auf einem iPhone-Prototypen gesehen worden sind.
Und ne? Diesen Smart Connector meinst du?
Ja, genau. Ne? Smart Connector heißt er. Und das wäre ja letzten Endes eine Möglichkeit, um da mit so einem Zubehörteil immer noch ein Kabel dran zu machen und ansonsten halt eben das Laden per kabellos zu machen. Ne? Das Einzige, was da reinspielen würde, wo ich allerdings momentan auch keine Lösung für sehe, das ist die Menge des Energieverlustes, die man bei dem schnurlosen Laden hat. Denn wenn Apple jetzt hier Großwerbung machen würde mit, bei uns ist, brauchst du keine Ports mehr, ne? Du kannst es einfach nur noch schnurlos aufladen, dann weißt du ganz genau, dass ihnen da die Naturschützer ankommen und sagen, ja, und dabei 50% der Energie verschwenden, bei allen iPhones in Zukunft.
Ja, das geht nicht. Nee,
klar. Ja. Und deswegen wird das spannend sein, ob sie den Schritt sich wagen oder nicht. Ja, oder ob sie das irgendwie tricksen dann mit so einem Zubehörstecker für so einen Smart Connector oder sowas in der Richtung. Da gibt es ja dann Möglichkeiten, wie man das machen könnte, dass es keinen mechanischen Port mehr gibt, aber trotzdem Anschlüsse. Ja. Solange es nur um das Aufladen geht, ist das leicht. Sobald man Daten transportieren möchte, da wird es kompliziert. Da braucht man einen ordentlichen Stecker mit Schirmung und allem. Und das ist dann halt eben eine kompliziertere Geschichte. Ja. Aber die braucht man halt eben weniger und weniger. Wie oft stecke ich mein iPhone irgendwo für Daten an? Als Entwickler ganz selten mal. Aber das wird man auch noch in den Griff bekommen, würde ich sagen.
Ja, was gibt's noch? 5G haben sie eingebaut ins iPad Mini. Endlich.
Richtig, genau. Ja, also klar, dass sie da jetzt das moderne, aktuelle Mobilfunkmodem nachziehen. Hatten sie ja, glaube ich, hatten sie das beim Air schon drin? Bin ich mir nicht ganz sicher.
Oh, gucke ich nach.
Ja,
kann ich dir auch nicht sagen.
Ansonsten in den Pros ist es ja schon drin gewesen. Also in dem Sinne haben sie da einfach nur das aktuelle Modem nachgezogen. Das machen sie ja auch eigentlich ganz gerne dann von der letzten Generation iPhone, das einfach ins iPad reinziehen. Und platzmäßig ist das ja dann in der Regel da kein Problem. Naja, ja. Gut. Also 5G-Support. Wo ich mich natürlich auch sehr drüber gefreut habe, aber war zu erwarten, nachdem das iPad das gekriegt hat, hier auch Center Stage Support. Also auch die Front-Facing-Kamera mit 120 Grad Optik und letzten Endes also sehr weitwinkliger Linse. Etwas hochauflösender. Ich habe jetzt hier den Megapixel-Wert nicht aufgeschrieben, aber es ist...
War nur mit LTE.
So. Ah, okay. Das ist dann scheinbar jetzt noch nicht auf 5G. Dann wird das dann halt eben wahrscheinlich im Frühjahr oder so auch noch kommen, würde ich dann mal tippen, weil da steht ja auch der Refresh wieder an. Okay, ja, dann hat das Mini da jetzt ein bisschen Vorlauf. Okay, also wie gesagt, auch hier Front-Facing-Camera, bisschen höher aufgelöst, 120 Grad Blickwinkel, dasselbe, wie wir schon besprochen hatten. Dann Stereo-Sound ist jetzt drin. Das war bei dem Mini ja bisher noch nicht, weil das noch das alte Design war. Und zwar haben sie hier jetzt auch diesen nach Landscape orientierten Stereo-Sound drin, wie das bei dem iPad Pro und dem iPad Air bisher eingebaut worden ist. Also, dass man, wenn man das in Landscape hält, rechts und links dann Stereo-Lautsprecher hat. Und ja, wenn man es in Portrait hält, dann natürlich oben und unten. Aber wenn man jetzt ein Video guckt, dann hält man es dann wahrscheinlich auch in Landscape.
Genau.
Ja. Macht ja Sinn. Und wenn man ja eine Sache sagen kann, hier bei den iPads auf jeden Fall, zumindest das iPad Pro, was ich hier benutze, für die Größe macht das ja richtig Wumms.
Ja, also, die Lautsprecher sind super.
Genau, da kann man definitiv auch mal einen ganzen Raum mal für einen Moment beschallen. Dauerhaft möchte man natürlich da auch keine Videos drauf gucken, aber für das bisschen, was man macht, kann man das mal machen. Mal ein YouTube-Video anmachen, das kann man definitiv mal. Genau. Gut, es gibt neue Farben. Beim Mini gibt es dann hier einmal Violett, wobei das eher so ein ganz softes Violett vom Sehen her ist. Also so auch eher so ein Pastellton, sehr, sehr schwaches Violett. Also nicht intensiv, wenn man sich das jetzt gerade so bildlich vorstellen möchte. Aber ja, ist ja so der Trend von Apples Farben momentan gewesen, ne, dass die immer so ein bisschen pastellig sind. Violett, dann Rosé, also so ein rosa Ton, der auch so in diese Richtung sehr leichte, also niedrige Sättigung geht. Polarstern, was ein neuer Ausdruck für Gold ist, was auch allerdings nicht so stark gesättigt zu sein scheint. Und das gute alte klassische Space Grau gibt es natürlich auch noch. Und damit haben wir dann da jetzt das Line-Up mit den vier Farben. Ja. Was gibt es noch zu erzählen? Das Display ist ein bisschen besser geworden. Das ist ja vorher noch das alte Display, auch quasi von dem alten Enclosure gewesen. Da haben sie, glaube ich, auch nicht viel getan. Das hat jetzt hier 500 Nits Helligkeit. Das ist also so, ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, wo das so liegt, aber das aktuelle iPhone hat 800 Nits im Durchschnitt Maximum. Also in dem Sinne ist das nicht ganz so hell wie die OLED-Displays, aber ist ja auch ein TFT-Display. In dem Sinne sind die nicht ganz so brutal hell. Aber ich glaube, das wird schon ordentlich sein. Also natürlich ist das jetzt nicht mit einem Kindle in der Sonne zu vergleichen. Ja, das ist mir schon klar. aber naja, gut, dafür kann man ja auch immer noch ein Kindle hernehmen. Ne? Gut, aber True Tone ist drin und P3. Ich glaube, das ist auch neu reingekommen, ne? Weil das ja alles quasi das alte Enclosure war. Ja, quasi on par da jetzt. Was mich sehr freut, was sie hier nochmal betont haben, was besser zu sein scheint, ich weiß jetzt nicht so ganz on par mit was, aber sie sagen, dass sie eine sehr gute Antireflektionsbeschichtung da jetzt drauf haben. Sie haben, was haben sie geschrieben? Irgendwie nur noch 3% Lichtreflektionen oder sowas. Was, also irgendwas sehr Niedriges im Prozentwert war es irgendwie. Das ist schon.
Ja, das hatten sie aber im iPad Pro eingeführt, ne?
Ist das da neu gewesen?
Ich meine, das ist da eingeführt worden, ja.
Ja, schön. Also das freut mich nämlich da auch wirklich sehr. Man merkt deutlich den Displays an, ob die eine Antireflektionsbeschichtung drauf haben oder nicht. Das war ja in der Vergangenheit immer wieder mal gekommen und gegangen, das Thema. Und hatte dann wohl mit verschiedenen technischen Lösungen zu tun, wo sie das dann machen konnten oder nicht machen konnten oder wollten. Das wusste man nie so genau. Und mir war das auch immer ein bisschen zu viel Reflexionen in der letzten Zeit. In dem Sinne freue ich mich da sehr drauf, dass sie da wieder in diese Richtung gehen, dass das jetzt draufkommt überall. Gut, ja, dann erwarteterweise, wir hatten es ja in der Gerüchteküche schon diskutiert, leider kein Face ID. Das hätte ich mir natürlich jetzt gewünscht. Das wäre so das letzte i-Tüpfelchen auf dem tollen Gerät gewesen. Aber das haben sie sich leider nicht gegönnt. Stattdessen ist jetzt das Touch-ID im Power-Button, was in den Airs drin ist, hier auch reingekommen. Also ist halt eben quasi einfach ein abgewandeltes Air mit dem A15-Prozessor drin. Muss man dann noch dazu sagen. Ja, gut. Ich hoffe, ich kann mich dran gewöhnen. Muss ich dann an der Stelle jetzt sagen. Aber müssen wir mal schauen. So, auf der Rückseite haben sie, glaube ich, auch die Kamera etwas aktualisiert. 12 Megapixel ultraweit. Also der Blickwinkel auch von der rückwärtigen Kamera scheint etwas breiter zu sein. Habe ich jetzt aber hier auch keine genauen Details zu aufgeschrieben.
122 Grad Sichtfeld.
122, okay, das ist jetzt auch.
Ja, muss ja für die Center Stage, ne? Da ist ja die neue Kamera wahrscheinlich drin.
Ist das die vordere oder die hintere? Die 12 Megapixel ist doch die hintere.
Vordere ist die, hintere ist die FaceTime HD Kamera.
Vordere.
Also, wo du drauf guckst für Center Stage.
Ja, genau. Ja. Und wie viel Megapixel hat die?
12 Megapixel.
Megapixel. Ja, auch 12, okay.
Ja.
Ach ja, doch, stimmt. Die hatten ja vorne und hinten jetzt 12 Megapixel, ja. Genau, wo du es sagst. Jetzt fällt es mir auch wieder ein. Gut, also prinzipiell, wie gesagt, vorne und hinten haben sie.
Vorne ist Weitwinkel und hinten ist Weitwinkel und vorne ist Ultraweitwinkel.
Ja, okay. Also hinten dann nicht ganz die 120 Grad, sondern ein bisschen weniger wahrscheinlich. Ist ja nur eine Kamera drin und die wird dann eher so für Dokumentenscannen und sowas mehr gedacht sein, als für Fotos machen. Obwohl sie ja bei den Präsentationen tatsächlich immer wieder auch sehr darauf eingehen, dass die Leute das auch recht aktiv zum Fotos machen benutzen. Muss ich ja dann auch immer wieder mal sagen, also wenn man mal irgendwo vor Corona in Konzerten oder sowas gewesen ist, klar waren da immer so von 10 Leuten 10 Handys in der Hand, aber so zwischendrin waren auch immer wieder die iPads, also gerade auch die kleinen, ne? Und oder allgemein Tablets, und mit denen dann gefilmt wurde. Und wenn man irgendwie im Urlaub gewesen ist und an Fotolocations war, genauso. Also ne, da sind tatsächlich auch Sightseeing wird scheinbar sehr gerne mit iPads gemacht. Ja, schon lustig. Also so ein bisschen was scheint ja wirklich dran zu sein, was Apple da immer sagt, dass das doch mehr zum Fotos machen benutzt wird, als man sich das so vorstellt. Aber ja, da wir immer die aktuellen iPhones in der Tasche haben, macht das natürlich keinen Sinn, dann da jetzt irgendwie das iPad zu nehmen. Dann ist das doch schon besser, wenn man das Pro aus der Tasche ziehen kann. Ja, gut. 4K-Video haben wir hier noch aufgeschrieben. Ist das dann auch neu gewesen für das Mini? Hatte das vorher gar kein 4K-Video?
4K ist neu, ja.
Ja, ne? Das ist dann auch neu mit dazugekommen. Ja, ist da auch halt eben jetzt einfach on par nachgezogen worden. Ist halt eben einfach lange nichts passiert an der Hardware. Ne?
Zeitlupen-Video ist auch drin.
Mhm. Ja, im Prinzip die Ausstattung, wie sie das bei den anderen Geräten auch schon gemacht haben, ne? Mit den 120 und 240 Frames wahrscheinlich, je nachdem, ob man 1080 oder 720 aufnimmt. Das ist ja auch eine sehr schöne Zeitlupenfunktion. Also wenn ich eine Sache gerne mit meinem iPhone mache, wenn ich mit Töchterchen unterwegs bin, dann ist das Zeitlupenvideos. Ne? Großartig. Ja. Also ich mache nur Zeitlupenvideos von Töchterchen. Ja. Also immer schön. Und mittlerweile guckt sie auch gerne. Lacht sie sich immer scheckig über, die, über das was dann aufgezeichnet wird, wenn sie irgendwie Krach macht. Ja, sehr schön. iPad Mini, ja, wie gesagt, in natürlich auch in zwei Konfigurationen zu bekommen. Entweder Wi-Fi only mit 64 GB Basisausstattung ab 549 Euro und als Mobilfunkversion mit 700, ist das dann ab 256 Gigabyte?
Ja, ab.
Okay, also die haben dann schon 256 Gigabyte und starten dann bei 719 Euro. Mobilfunk bedeutet weiterhin, habe ich extra mal nachgeguckt, wie bei allen iPads bisher, dass man dann auch GPS erst bekommt. Das ist ja tatsächlich in dem Mobilfunkchip drin. Das hat Apple ja seit Jahren so verbaut, dass die da einen Mobilfunkchip haben, der auch GPS kann. Und genauso ist das dann auch hier auch wieder, weil mich immer wieder mal Leute gefragt haben, ja, ist jetzt auch wieder so, wenn man also hier irgendwie Navigation auf dem iPad Mini machen will im Auto, dann braucht man die Mobilfunkversion. Und Tethern reicht da also nicht. Ja, gut. Das iPad Mini ist, wie schon gesagt, wie das andere Mini auch sofort bestellbar gewesen. Und das hatte ich interessanterweise nicht mitgekriegt. Ja, habe dann morgens das erste Mal irgendwie auf die Preiseseite auf der Apple-Webseite geklickt und mich dann gewundert, dass der Erstausliefertermin 24. September überhaupt nicht mehr zu halten war. Ich habe dann relativ zügig dann meine Bestellung gemacht, habe dann aber tatsächlich hier jetzt irgendwie einen prognostizierten Liefertermin 8. bis 15. Oktober oder sowas bekommen. So, also kann ich natürlich jetzt nicht sagen, ob da ja jetzt eine hohe Nachfrage über Nacht gewesen ist und die alle gewusst haben, dass die so schnell zu bestellen sind und ich habe das nur irgendwie vergeigt mitzukriegen oder sie haben nicht viele gehabt und sind deswegen relativ schnell in den Oktober reingerutscht. Das ist natürlich jetzt nur Spekulation, aber eins von beidem wird wohl stimmen. Und ja, also wer das haben möchte, muss ein bisschen Geduld mitbringen und ja, in dem Sinne, ja, also wenn man es zügig haben möchte, dann sollte man es auch bestellen, glaube ich.
Ja, verliert keine Zeit.
Ja, genau. Wo ich gerade drüber nachdenke, neben dem iPad Mini habe ich auch eine Hülle mitbestellt. So ist das natürlich bei einem iPad, dass man da noch irgendwas dabei haben möchte. In diesem Fall gibt es jetzt neu passend für halt eben die neue Form von dem iPad Mini Smart Folios, also quasi die alten klassischen Hüllen, die man so falten und hinter das iPad stellen kann. Und da gibt es ein paar neue Farben, beziehungsweise die meisten kennt man, glaube ich. Englisch Lavendel habe ich zumindest schon mal gesehen. Dunkelkirsch ist neu. Dann gibt es natürlich Weiß und Schwarz. Und dann gibt es meinen Lieblingsfarbnamen momentan, Leuchtorange. So steht das tatsächlich auf der deutschen Seite drauf. Ne? Nicht leuchtendes Orange oder sowas, sondern Leuchtorange. Sehr schön. Aber also ich mag ja so ein bisschen, was diese anfixenden Farben, also diese auffälligen Farben. Deswegen habe ich tatsächlich Leuchtorange bestellt und bin jetzt mal gespannt, wie das sein wird. Preis von den Smartfolios 65 Euro. Also die Zubehörpreise bei Apple, die werden schon wirklich zunehmend immer unverschämter. Darf ich dann gleich nochmal schimpfen an der Stelle, weil 65 Euro ist aus dem Kopf gekramt auch wieder teurer, als das vor Jahren mal gewesen ist. Ja, ich finde, irgendwo ist da bald eine Grenze erreicht. Also wenn so eine Hülle bald wie so ein kleines bisschen Stoff und Gummi dann 100 Euro kostet, dann kaufe ich die auch nicht mehr. Ne? Aber,
ja, das ist schon ein stolzer Preis, das stimmt.
Ja, richtig. Darf man schon ein kleines bisschen grantig sein. Ja, gut. Ansonsten gibt es da aber, glaube ich, nicht viel zu erzählen. Ist quasi das klassische alte Folio, was man einfach vorne drauf macht, wo die Rückseite ungeschützt ist. Gut, so. So viel zum iPad Mini. Und ja, Thorsten, fang du doch mal an mit dem, was als nächstes kam.
Ja, Apple Watch 7 wurde vorgestellt.
Tada!
Tada! Aber wir waren etwas überrascht. Also keine großen Änderungen vom Gehäuse. Es wurde ja sehr viel geleakt, das Design genauso wie beim iPad Pro, der jetzt bei dem neuen iPad Mini dieser neue Stil kommen soll. Aber das ist wohl bei der Apple Watch nicht passiert. Größeres Display haben sie drauf bekommen. Also der Rand ist ein bisschen weniger geworden.
Genau, aber die Gehäusegröße ist gleich geblieben. Genau. Das ist ja eine der wesentlichen Gerüchte-News gewesen, dass das etwas größer werden soll. Also da haben sie wirklich vollkommen gelinkt dieses Mal, oder? Also das Gehäusedesign hat sich nicht wesentlich geändert. Es ist sogar etwas runder statt eckiger geworden. Ne? Und es ist auch überhaupt nicht größer geworden. Es ist einfach so, wie es war.
Also es gibt im Moment sehr viel Diskussion in der Szene. diese Leaks von dem neuen Gehäuse ist ja wohl von verschiedensten Leakern bestätigt worden oder jeder hatte eine ähnliche Story. Und was so ein bisschen geschätzt wird, ist, dass Apple wirklich Probleme bei der Produktion, bei der Massenproduktion hatte. Und dass die kurzfristig auf dieses alte Design wieder umgeschwenkt sind. Und ja, wahrscheinlich werden wir die neue Watch nächstes Jahr sehen.
Ja.
Also irgendwas ist da schiefgelaufen. Auch die Präsentation während der Keynote, dieser Übergang zur Apple Watch, das war wohl so ein harter Cut, den sie irgendwie nachträglich reingemacht haben. Die anderen Übergänge zwischen den Produkten war perfekt, ne? So wie ganz am Anfang, als Tim Cook aus der Wüste in die Keynote-Präsentation reinging. Also die haben sich wirklich echt Arbeit gemacht bei den Übergängen, aber nur bei der Watch kam so ein harter Cut. Also irgendwas ist da, okay, ist da schief gelaufen.
Ist mir gar nicht so bewusst geworden, aber das werde ich nochmal nachschauen morgen. Nochmal anschauen. Aber lass mich gerade da nochmal einen Satz zu sagen. Für die Leute, die das nicht kennen, bei den iPhones hat man das ja in der Vergangenheit oft gehört und ich nehme mal an, dass das bei der Watch genauso läuft, bei Apple, dass sie halt eben unterschiedliche Prototypen machen lange Zeit. Ne? Also sie spielen dann da mit Prototypen, mit Designänderungen, mit neuen Sensoren, mit allem Möglichen. Und dann machen sie in der Regel so zwei Pfade. So einen sehr ambitionierten Pfad und einen nicht so ambitionierten Pfad. Also so quasi so wie wir jetzt sind, plus ein leichtes Update. Und dann halt eben der ambitionierte ist halt eben dann neues Gehäusedesign, neue Herausforderungen wie Sensorik oder Displays oder sowas drin. Und der Grund, warum sie das machen, sie machen ja nicht gerne doppelt Arbeit, ist, dass immer Unwägbarkeiten dabei sind. Wenn sie also bei der Produktion oder beim Sourcing von den Teilen, die jetzt irgendwie die Herausforderung sind, Probleme haben, dann können sie halt eben zur Not auf die Ersatzvariante zurückschwenken, die keine Herausforderung ist. So, und dann müssen sie halt lediglich ab dem Moment, also erstens müssen sie natürlich alles parallel machen, aber das haben sie ja jetzt schon seit langem aufgebaut. Und zweitens müssen sie dann einfach irgendwann die Entscheidung treffen, was jetzt eingekauft wird, ne, teile technisch und so weiter. Und dann sind sie halt eben festgelegt. Ne? So, und was man halt eben, wenn man jetzt so Gerüchte hört, nie weiß, das ist, was haben die Leute da gesehen? Sind das Prototypen? Ist das Vorserie, wo sie manchmal sogar auch noch die unterschiedlichen Varianten mal so ein bisschen noch fertigen lassen? Und dann haben sie dann irgendwann ihre Entscheidung gefällt und dann wird dann halt eben richtig auf Vorserienproduktion, Serienproduktion dann eingestellt und Massenproduktion gestartet. Und das Ganze läuft in der Regel auch schon mit Monaten Vorlauf. Ne? Das, was man so in der Gerüchteküche hört, ist meistens verzögert hinten dran. Ne? Also wenn dann jetzt hier vor 2 Wochen berichtet worden ist, Massenproduktion vom iPhone ist gestartet, das ist garantiert schon Wochen alt gewesen als Information, weil so ein iPhone muss man ja doch ein bisschen vorproduzieren, um da ein paar Millionen Stück von, paar hundert Millionen Stück von herstellen zu können. Mhm. Und das letzten Endes muss man sich also da nicht drauf verlassen, dass das irgendwie immer die Zeiträume sind, die man da dann so den Eindruck bekommt und auch die Geräte, die man sieht, halt eben nicht definitiv gesetzt sind. Und genau das hatten wir ja in den Wochen jetzt hier vor dem Event hatten wir ja gehört, dass die Apple Watch Herausforderungen bei der Massenproduktion hätte. Ne? Das hatten wir ja auch, glaube ich, letzte Woche noch berichtet abschließend.
Naja, genau.
Und in dem Sinne kann also sein, dass das tatsächlich ein paar Wochen später gewesen ist, dieses Gerücht, und dass Apple halt eben dann einfach quasi die Entscheidung getroffen hatte, sie gehen auf diese sichere Urvariante mit wenigen Änderungen und bringen die andere dann später. Natürlich wird dann dieser andere Pfad dann im nächsten Jahr weiterentwickelt. Ne? Das wird dann halt eben einfach übernommen ins nächste Jahr. Und dann
ja,
das
wieder. Wird mit Sicherheit kommen, dieses neue Design. Ja, was noch dafür spricht, ist halt der Liefertermin. Also sie haben keinen Termin genannt, das ist irgendwann im Herbst, später im Herbst, haben sie gesagt.
Ja, stimmt, genau. Das ist ja sogar ein bisschen unvorhergesehen, dass sie da jetzt irgendwie keinen Termin dran stellen. Vielleicht ist das ja dann doch etwas kurzfristig passiert, dass sie da noch Probleme hatten.
Also anscheinend ist die Massenproduktion erst vor 2 Wochen angelaufen. Das sind zumindest die Gerüchte.
Mhm. Ja, wenn das wirklich so stimmt, dann werden sie halt eben jetzt wirklich noch bis in den tiefen Herbst brauchen, bis sie dann wirklich was ausliefern können, weil sie werden da auch ein paar Wochen Massenproduktion vorlaufen lassen müssen, klar, bevor sie da vernünftig was an Liefermenge anbieten können. Ne? Und genau das ist jetzt dann der Punkt. Ja gut, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir kommen nochmal auf die Neuerungen von der Watch zurück, die sich allerdings quasi relativ übersichtlich halten, würde ich mal sagen. Aber gehen wir sie mal durch. Wie Thorsten eben schon sagte, etwas größeres Display, aber einfach nur dadurch, dass der Rahmen etwas reduziert worden ist. Ja, sie haben da jetzt irgendwie einen Weltrekord bei dem dünnsten Rahmen eines Displays aufgestellt, hatten sie, glaube ich, gesagt. Ne? Also da sehr, sehr wenig Rand. Naja, also ich muss jetzt sagen, ich persönlich bin da gar nicht so fixiert drauf, dass das jetzt so super randlos sein muss, das Display. Deswegen nehme ich das so mit einem Schulterzucken entgegen. Ich hätte da jetzt nicht so den Fokus drauf gelegt. Aber na gut, wer es mag, ne? Ist ja in dem Sinne nicht weiter dramatisch. Was sie dann jetzt bei dem Display noch gezeigt haben, was neu sei, das ist ein Verlaufseffekt, wie sie das im Deutschen hier auf der Webseite nennen. Dass also quasi das Display, weil es jetzt so weit unter den Rand geht und weil es am Rand so abgerundet ist, das ist ja bei den bisherigen Displays auch schon der Fall gewesen, das scheint jetzt noch etwas intensiver zu sein, und dadurch von der Seite man entsprechend da so einen Verlaufseffekt, Spiegelungseffekt oder sowas sehen kann. Also wenn man so von der Seite dann dieses gebogene Display am Rahmen sieht, dann sieht man da halt eben so quasi reflektiert dann den Displayinhalt von der Seite. Es ist schwer zu erklären. Wer es verstehen will, der geht am besten mal auf die Apple-Seite und guckt sich mal die Bilder an, dann ist das schnell verstanden. Aber ja, gut, ist halt eben quasi der Effekt von diesem abgerundeten Display. Ansonsten haben sie betont, dass sie ein stabileres Display hatten. Tatsächlich, das Displayglas ist wohl auch sogar dicker geworden als vorher, weil sie ja wohl doch tatsächlich immer wieder Probleme mit der Haltbarkeit von den von dem Displayglas gehabt zu haben scheinen. Haben sie da wohl eine Veränderung genommen, die ich jetzt so schnell gar nicht erwartet hätte. Also eine doppelte Dicke oder sowas haben sie, glaube ich, gesagt.
Ja, 50% dicker, ja.
Genau. Und das ist schon eine Hausnummer für so ein Displayglas. Das ist
schon krass.
Ja. Also das haben sie jetzt nicht so ungeplant einfach da drauf geklatscht, sondern das werden sie dann schon mit Absicht so entschieden haben. Ja, muss man dann mal gucken. Für mich ist ja eher so mein Hauptproblem bei meiner Apple Watch, dass ich mir die immer sukzessive verkratze, weil ich sie irgendwo immer so gegen den Türrahmen schlage oder sowas, wenn ich durch die Tür laufe. Und da bin ich mal gespannt, ob sie da irgendwas gemacht haben. Da sind sie ja jetzt irgendwie nicht drauf eingegangen. Also irgendwie hier Crystal, Glas wie von den iPhones oder so, da haben sie jetzt nicht von gesprochen. Ne? Aber vielleicht ist das ja auch ein bisschen besser geworden. Gut, was haben wir noch? Lädt schneller. Daran sieht man schon, wie viele tolle neue Features hier drin sind. Lädt jetzt 33% schneller. Das ist auch so eine Sache, wo irgendjemand gesagt hat, wir brauchen noch ein Feature. Was können wir noch machen? So, 33%. Also ich weiß nicht, wo man jetzt irgendwie so ein Drittel schneller laden rausgequetscht bekommt. Also ehrlich gesagt, sie sagten in der Präsentation, sie hätten dafür die Ladeinfrastruktur komplett überarbeitet, wobei sowas sagen sie ja gerne. Sie scheinen dann wohl irgendwas an der G-Charger-Spule gearbeitet zu haben. Bei den iPhones wurde ja kolportiert, dass sie dort dickere Drähte benutzen, was halt eben dann auch besser für die Hitzeverteilung ist und auch für den Stromdurchfluss und in dem Sinne dort auch schnelleres Laden möglich wird, was sich übrigens auch bestätigt hat, kommen wir gleich zu. Und vielleicht haben sie dann hier auch einfach sowas gemacht, ne, eine dickere Spule genommen oder sowas. Es könnte sein, dass das schon ausschlaggebend dafür ist bei der Größe. Ja, und an der Stelle, in dieser Präsentation ist überall All-Day Battery Life immer nur so die Rede gewesen. Ne? Haben sie jetzt hier bei der Apple Watch auch wieder gemacht. Was sie allerdings betonten, das wäre, dass man jetzt mit 8 Minuten aufladen, wie auch immer sie auf 8 Minuten kommen, 8 Stunden Schlaftracking-Akkukapazität hinbekäme. Ne? Also wenn man jetzt vorm ins Bett gehen irgendwie noch aufladen muss und dann Schlaftracking machen möchte, dann reichen jetzt 8 Minuten aus, um dann eine volle Nacht Schlaftracking aufzuzeichnen. Das wollten sie, glaube ich, damit sagen. Und wer das machen möchte, der kann das halt eben dann tun. Der Sascha hatte das ja auch schon erzählt, dass er das in der letzten Zeit relativ gerne macht, halt eben einfach dann morgens, wenn er aufsteht, die Uhr gerade zum Laden auf den Lader zu hängen, während er duschen geht. Und dann ist er halt eben quasi wieder aufgeladen, wenn er fertig ist. Fast, ne, hat er gesagt, ist das oft. Und in dem Sinne muss ich auch sagen, also mit der Ladegeschwindigkeit der Uhr habe ich jetzt nicht wirklich Probleme gehabt in der Vergangenheit. Aber für die Leute, die das so machen, ist natürlich ein Drittel schneller wahrscheinlich der Unterschied zwischen fast voll und voll. Ne? Ja. Also in dem Sinne wahrscheinlich gar nicht so falsch. Ne? Gut. Ja, ansonsten wieder die drei unterschiedlichen Metalltypen. Titan, Edelstahl, Aluminium. Da hat sich nichts dran geändert.
Kanntest du schon mal Titan?
Nee, ich habe immer nur Aluminium gekauft. Die anderen sind mir alle zu teuer gewesen.
Ich hatte einmal Edelstahl, die erste. Die war aus Edelstahl. Und Aluminium ist jetzt die Series 4 gewesen. Bin ich immer zufrieden. Aber die Titan bisher noch nicht, weil die sind ja auch deutlich teurer, die Sachen.
Ja. Also in der Vergangenheit hatte ich ja immer teilweise jährlich, teilweise zweijährlich eine neue gekauft. Weil, da gehe ich ja jetzt nicht hin und kaufe mir irgendwie für, was weiß ich was, wie viel, 1000 Euro. Also, oder für was kostet die Titan momentan? Ne?
1000, ja, um die 1000. Ne?
1000, bisschen mehr. Wenn du da noch Mobilfunk reinmachst und so dann und ein schönes, teures Band, dann hast du wahrscheinlich auch schnell dann mal 1500 erreicht. Und das musst du dir dann schon leisten wollen.
Ja. Ne?
So, und da habe ich dann auch immer gesagt, nee, also die Aluminium, die sind mir gut genug. Und wenn ich dann sowieso jedes Jahr oder jedes zweite Jahr mir eine neue kaufe, dann brauche ich auch jetzt irgendwie keine Edelmetalle. Ne? Also beziehungsweise halt eben Stahl, weil das ja auch relativ teuer ist. Ja, gut. Aber auch das muss man sich halt eben selber überlegen. Jetzt die neueren Watches sind natürlich so, dass man die potenziell auch deutlich länger einsetzen könnte. Wir ziehen ja auch unsere Nutzungszeiten mittlerweile deutlich hinaus, einfach weil sich nichts Wesentliches ändert und dementsprechend nicht der Bedarf da ist, jedes Jahr eine neue zu kaufen. Und ja, vielleicht könnte man jetzt noch mal eine teurere kaufen. Aber das ist mal wieder so der typische, ja, das ist ja verflucht. Ne? Also wenn ich jetzt eine teure kaufe, dann kommt nächstes Jahr eine super gute.
Ja, genau.
die muss ich dann unbedingt haben. Und dann ärgere ich mich schwarz. Deswegen fühle ich mich auch mit meiner Aluminium-Version ganz gut.
Ja, absolut, klar.
Ja, apropos Aluminium, auch da gibt es neue Farben. In diesem Fall allerdings ein etwas anderes Line-up als bei den iPads. Und zwar grün, blau, Product Red in einer scheinbar sehr schönen Farbvariante. Da wurde sehr die Augenbrauen hochgezogen, als das gezeigt wurde. Und viele Leute auf Twitter sagten, gleich die will ich. Und dann Polarstern, was wir eben schon hatten, und Mitternacht. Also ich glaube, das ist so ein ganz dunkles Blau, wenn ich das richtig gesehen habe. Also nicht so ein ganz tief Schwarz, sondern eher so ein ganz, ganz tiefes Blau, würde ich jetzt sagen. Aber ich habe sie nicht live gesehen, sondern der Eindruck kann täuschen. Das müsste man sich, glaube ich, mal live anschauen. Polarstern hatten wir ja eben schon gehabt. Das ist quasi so dieses Soft Gold. Das Product Red scheint, wie gesagt, eher intensiver zu sein. Und diese Grün- und Blau-Varianten, die sind, kann ich jetzt nicht wirklich einschätzen, aber nicht so softe Farben. Die sind eher so gesättigtere Farben, würde ich sie beschreiben. Ja, aber wie gesagt, über Apple-Farben zu sprechen, die man nur online gesehen hat, das funktioniert nie. Ne? Also im Zweifelsfall.
Muss man sehen, genau.
Genau, gilt da immer anschauen. Die sehen nachher doch dann in der Regel eigentlich alle ja sehr gut aus. Und wenn man da jetzt irgendwie sich nicht sicher ist, nimmt man einfach die man wahrscheinlich am besten findet und man wird sie bestimmt gut finden. Ne? Man darf halt eben dann nur nicht im Anschluss in den Laden gehen und sie sich alle intensiv anschauen, weil dann findet man vielleicht eine, die man noch ein bisschen schöner findet. Das kann halt eben schon mal passieren, wenn man jetzt irgendwie ungesehen vorbestellt. Apple hat ja eigentlich noch nie total grässliche Farben gehabt. Ne? Da tut man sich ganz gut mit. Ja. Gut. Was haben wir noch vergessen? Ach so, ja, das Display ist in der Always-On-Funktion jetzt deutlich heller, 70% heller als vorher. Und ich glaube, vorher war es schon heller als die Version davor, die ich habe. Ich habe ja die erste mit dem Always-On-Display, Generation, was ist es gewesen, 5, ne? Mhm. Die Generation 6 ist ja schon etwas heller geworden und die jetzt soll dann nochmal 70% heller sein. An der Stelle habe ich dann so gedacht, so Junge, Junge, mir ist ja die Helligkeit von meiner schon viel zu hell in der Regel. Ja, also wenn ich dann irgendwie so hier bei Töchterchen am Bett bin, um zu gucken, ja, ob bei ihr alles gut ist, wenn sie im Bett liegt, dann dreht sie sich manchmal rum und guckt meine Uhr an, weil die so hell leuchtet im Dunkeln.
Hast du keine Chance, die runterzudrehen?
Habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht drauf geguckt, weil es ja nicht so wahnsinnig hell ist. Aber wenn man halt eben in einem dunklen Raum ist, dann ist das halt eben wie so eine Taschenlampe schon fast. Ne? Nee, nicht ganz natürlich, aber es ist schon.
Also bei der Vierer war es ja noch nicht dabei. Ich kann es nicht testen, aber ne, würde mich mal interessieren, ob man da so runterdrehen kann. Vielleicht mit der Crown oder so.
Ja, also so standardmäßig kannst du ja die Crown. Nee, da passiert nichts. Aber müsste ich nochmal gucken, wenn, dann gibt es irgendwo eine Einstellung, wo man die Helligkeit dann noch regeln kann.
Okay.
Ja gut, ist aber jetzt dann hier so ein seltener Sonderfall. Ja, okay. Ansonsten muss ich sagen, ist das eigentlich ganz, ganz okay von der Helligkeit her. Also es reicht normalerweise, um halt eben so die Uhrzeit ablinsen zu können. Und wenn es halt eben sehr hell ist, dann ist es manchmal nicht so super gut zu sehen. Also im Gegensatz zu der Situation, die ich eben beschrieben habe. Da könnte natürlich dann die neue Version dann besser im Einsatz sein. Das müsste man dann mal ausprobieren. Aber gut, wenn man, also mal angenommen, man kann die Helligkeit dann regeln, ja, dann ist es ja auch egal. Ja, dann, wenn man jetzt die neue Version dann runterregeln kann, was ich jetzt mal annehmen würde, ehrlich gesagt. Gut, so neu dazugekommen ist Staubschutz. Das haben sie auch relativ groß angekündigt an der Stelle. Und zwar hat die Watch jetzt IP6X, das heißt also diesen richtigen Staubschutz. Bisher war sie ja nur wasserdicht. Ich überlege gerade, welche Bezeichnung sie benutzt haben. Wasserdicht sagen sie garantiert nicht, aber wasserfest oder sowas, ne? Und für Hände waschen und Schwimmen geeignet, ne? So war ja immer die Aussage. Und jetzt ist also definitiv einmal offizieller Staubschutz mit IP6X dazugekommen und auch eine richtige Water Resistance. Das haben sie jetzt auch neu mit dabei, und zwar WR50. Das ist das, wie man das von den klassischen Uhren kennt, was dann wirklich bis 50 Meter Tiefe wasserdicht ist. Und damit sind sie jetzt quasi eigentlich bei dem angekommen, wo die anderen Uhren jetzt, die hochwertigen Uhren in der Vergangenheit immer positioniert gewesen sind. Die günstigen waren wasserfest und die ordentlichen waren wasserdicht. Und das wird spannend sein, in den Teardowns zu gucken, was sie da jetzt noch neu gemacht haben mit Dichtungen und so. Das haben sie ja sukzessive aufgebaut. In dem Sinne scheinen sie sich da jetzt sicher zu fühlen, dass das jetzt funktioniert. Was ja auch immer ein spannender Fortschritt ist. Ne? Binnen weniger Jahre haben sie da ja jetzt von gar nicht dicht auf komplett wasserdicht und staubgeschützt doch einiges noch getan wahrscheinlich. Naja, gut. So, und was auch noch besser geworden ist, ich hatte mich nämlich in der Präsentation, habe ich das irgendwie nur so auf einem Ohr mitgekriegt und dachte mir, warum haben sie von Blutsauerstoffmessung gesprochen? Das war bei mir irgendwie gar nicht so richtig rübergekommen, was sie da kommunizieren wollten. Und nachher habe ich dann realisiert, dass sie gesagt haben, dass die Blutsauerstoffmessung jetzt im Hintergrund funktioniert. In der Serie 6 musste man ja sich quasi hinsetzen und das dediziert einschalten, sowie die EKG-Messung. Und da hatte ich mich dann nämlich, als sie vorgestellt wurde, hatte ich mir noch gedacht, wie doof ist das denn? Ne? Also wenn die im Hintergrund automatisch laufen würde, wäre das ja viel besser. Und warum auch immer sie das letztes Jahr nicht gebracht haben, dieses Jahr ist es jetzt gekommen. Also die Serie 7 kann jetzt definitiv auch automatisiert im Hintergrund während Aktivität oder beim Schlafen die Blutsauerstoffsättigung messen. So, das ist natürlich eine definitiv bessere Lösung als dann letztes Jahr mit der Serie 6. Dann habe ich extra nochmal geguckt. Bei der EKG-Messung war das nämlich irgendwie ein bisschen geschwurbelt geschrieben hier im Deutschen auf der Webseite. Aber da ist es nicht so erwartungsgemäß, weil man ja
muss die Hand auflegen.
Genau, die Hand auflegen oder muss. Und da werden sie das wahrscheinlich auch nicht hinbekommen, dass sie das an einem Arm irgendwie sinnvoll aufzeichnen können. Also da muss man natürlich dann weiterhin explizit das anfassen, um das aufzeichnen zu können, aber Blutsauerstoff geht halt eben jetzt scheinbar auch so. Gut. So. Eine letzte Sache, die sie dann noch gezeigt haben, ist, dass sie jetzt das Thema Radsport da jetzt intensiver angegangen sind. Ich bin mir gar nicht so richtig sicher, ob das jetzt eigentlich mit der Watch 7 zu tun hat oder mit WatchOS 8. Das haben sie da auch nicht genau gesagt, aber sie scheinen halt eben da jetzt neue Algorithmen für Radsporterkennung zu haben. Sie betonten, dass dort solche Dinge drin sind jetzt, wie dass sie normale Fahrräder von E-Bikes unterscheiden können, was ja zunehmend wichtig ist, vor allen Dingen, was irgendwie die Berechnung von Kalorien und sowas angeht. Und zeigten da natürlich auch wieder tolle Videos von, wo Leute dann da mit E-Bikes in der Gegend rum gefahren sind. Und ja, also da scheint sich ein bisschen was getan zu haben. Sie betonten dann sogar noch, dass sie jetzt auch Fahrradfallerkennung drin haben. Also auch die Fallerkennungsalgorithmen quasi angepasst haben, irgendwie Unfälle quasi mit Fahrrädern zu erkennen. Ist natürlich auch eine schöne Weiterentwicklung. Ich glaube, das wird vielen Leuten gut tun. Ich kann mich daran erinnern, in der Kindheit mal einmal einen bösen Abflug gemacht zu haben. Und zum Glück sind da meine Eltern hinter mir gewesen. Aber das ist sehr böse. Also wenn man mit dem Fahrrad stürzt, dann kann das auch sehr schnell mal dazu führen, dass man da erstmal sitzt und sich quasi kaum bewegen kann. Und dann ist man froh, wenn man so ein Ding am Arm hat, was einen fragt, möchtest du jemanden anrufen? Ja. Und das ist natürlich eine sehr gute Idee. Gut, ja, interessanterweise, das Line-up Apple Watch hat sich im Prinzip nicht verändert. Es kommt die Watch 7 dazu. Das heißt, es gibt also die Watch 6, also Serie 6 weiterhin. Und es gibt auch weiterhin Serie 3, die uralte immer noch, und die SE, die es ja auch mittlerweile noch gibt. Ein etwas konfuses Line-up. Ich hätte ja jetzt schon erwartet, dass sie die Serie 3 wegnehmen und die SE alleine irgendwie dann lassen, beziehungsweise ein bisschen günstiger machen, die SE, die ist ja gar nicht so wahnsinnig alt. Und ja, dass sie die 6er weitermachen, gut, das haben sie, glaube ich, in der Vergangenheit auch gemacht, dass das ein bisschen günstiger geworden ist, da habe ich jetzt aber nicht drauf geachtet. Ja, gut. Sie wollen halt eben irgendwie ein paar Preispunkte haben. Nichtsdestotrotz kann ich an der Stelle nur sagen, bitte kauft keine Serie 3. Also das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Junge, Junge. Ja, also ja, also ne, ich glaube, ist in der Serie 3 überhaupt schon das EKG drin oder ist das erst in der Vierer gekommen? Vier. Ne? Ja, genau. Ne? Also das ist schon ein wirklich tolles Feature, was ich nur sehr empfehlen kann, am Arm zu haben, dass man mal gucken kann, ob alles in Ordnung ist mit dem Herz. Das, also jetzt zumindest so auf dem einen Kanal, aber das ist schon gut, wenn man sich nicht gut fühlt, da mal einfach mal den Finger dran legen und mal gucken zu können, ob man sich nicht vielleicht doch mal zum Arzt begeben sollte. Ja, na gut. So, ja, kommt im Herbst, hatten wir schon gesagt, gibt es keinen genauen Release-Termin. Und ja, damit verließen sie uns. Gibt auf der Webseite nur ein bisschen Promomaterial.
Ja.
Ja. Gut. So, jetzt haben wir das ganze Geplänkel haben wir abgehakt. Womit geht's weiter?
iPhone.
Wuhu. Und tatsächlich hat es sich bewahrheitet, dein Mini lebt noch.
Yeah, mein yes. Mini lebt noch. Und das wird auch weiterleben, glaube ich.
Mhm. Also, naja, wir wissen es nicht. Ne? Ming-Chi Kuo hatte da ja laut rumorakelt und dann auch letztlich noch berichtet, dass das 13er Mini wohl eine Gnadenzeit bekommen hätte und dann entschieden würde, ob es dann in Zukunft ein Mini geben würde aufgrund der Verkaufszahlen. Das kann natürlich gut sein.
Ne? Das einfach ich sehe nur das Problem von der Batterie, sonst sehe ich bei dem kein Problem.
Ja, was eventuell jetzt bei dem 13er gar nicht mehr so ist, denn da können wir gleich schon mal drauf eingehen. Größere Akkus ist so einer der ersten Punkte, die sie laut und breit verkündet haben. Und zwar quer durch die Bank haben alle Modelle etwas mehr Akku bekommen. Also wir fangen jetzt erstmal so an, also so wie Apple das vorgestellt hat, einmal das iPhone 13 und das 13 Mini zusammen, weil das quasi jetzt hier eine Einheit ist, die auch mehr oder weniger baugleich ist, außer der Größe. Und dann das Pro und das Pro Max. Also am Line-Up hat sich im Prinzip außer der Zahl nichts geändert. Ja. Und in diesem Sinne können wir jetzt also mal in das 13 und 13 Mini einsteigen. Und wie gesagt, eines der ersten Sachen, was sie gesagt haben, ist größere Batterie. Wir wissen noch nicht ganz, wie sie die größere Batterie hingekriegt haben, aber es gab ja Gerüchte, dass das Gehäuse ein bisschen dicker ist von den iPhone 13 Modellen. Könnte also sein, dass sie das einfach durch die Dicke rausgeholt haben. Sie haben da aber auch so ein paar Fotos vom Inneren gezeigt, wie Apple das gerne schon mal so als Schattenbild mit den Komponenten dargestellt zeigt. Und ich hatte auch den Eindruck, als hätten sie da irgendwie noch ein bisschen mehr Platz gemacht. Könnte also sein, dass da
eine Ecke mehr Platz für die Batterie,
genau. Ja, genau. Und da muss man dann mal gucken, wo sie da den Platz rausgeholt haben. Ist ja da jetzt nicht viel Platz übrig gewesen in der Vergangenheit. Scheinbar mussten verschiedene Komponenten da irgendwie ein bisschen kleiner werden oder so. Muss man dann mal schauen, das wird man dann bei den Teardowns richtig sehen können. So, und in dem Sinne haben sie für das iPhone Mini 1,5 Stunden Laufzeit rausgeholt, so sagen sie. Also natürlich bis zu, ne? Sprechen wir ja immer von, wenn wir solche Laufzeiten sagen. Ja. So, aber ja, 1,5 Stunden jetzt für das Mini, glaube ich, schon mal ein ganz guter Wert.
Ne? Also sagen wir mal so, bisher, wenn du viel damit machst, ist das so 16, 17 Uhr durch am Tag. Mhm. Ne? Wenn es morgens voll aufgeladen ist, also das heißt ja, also wenn du Glück hast, so 20 Uhr, 21 Uhr und dann gehst du eh Richtung Bett, Couch, wo auch immer, und dann kann man es aufladen. Nee, also 1,5 Stunden ist auf jeden Fall schon viel, hätte ich nicht gedacht. Und ja, die Prozessoren werden halt immer besser und energiesparender, von daher, das kann noch mehr werden.
Ja, genau, in dem Sinne, da kommen wir gleich nochmal drauf, wo sie das rausgeholt haben. Ja, so, also Mini 1,5 Stunden, ne, da wird man sich drüber freuen. Natürlich haben sie bei dem größeren Modell etwas mehr Laufzeit rausgeholt. Für das 13er berichten sie hier bis zu 2,5 Stunden mehr Laufzeit. Das ist natürlich auch eine Hausnummer.
Das ist gut, ja.
Also ich habe jetzt bei dem 12 Pro ja mit dem Akku wirklich überhaupt keine Probleme gehabt. Allerdings bin ich ja auch nur zu Hause gewesen. Ist eine schlechte Situation, um sowas wirklich gut und durchgängig zu testen. Aber ja, zu Hause habe ich das eigentlich nie irgendwo an den Strom angeklemmt, von morgens bis abends, und dann halt eben, wenn ich ins Bett gegangen bin, angeschlossen und nicht weiter drüber nachgedacht. In dem Sinne ist das jetzt schwer einzuschätzen, aber 2,5 Stunden wird schon ordentlich sein. Also da dürfte man auch mal ein Stündchen mal ein Spiel zocken können, ohne dass einem abends dann irgendwie die Batterie knapp wird. Was ja dann in der Vergangenheit manchmal ein bisschen knapp gewesen ist. Ne? Sobald du irgendwie mal was Anspruchsvolles gemacht hast. Und ja, das kommt jetzt halt eben, es rückt in den Bereich des Möglichen, dass man da auch mal irgendwie sowas machen kann. Gut, so, also einmal größere Batterie, denn dann kommen wir hier natürlich auf den A15 zu sprechen, den sie hier dann natürlich groß und mit Tamtam vorgestellt haben. Der A15, der ist in 5 Nanometer gefertigt, so wie der A14 auch. Also sie sind da bei derselben Strukturbreite geblieben. Die Gerüchteküche war sich da ja ein kleines bisschen uneinig, ob sie eventuell schon auf 3 Nanometer gehen werden, aber das ist wohl scheinbar nicht passiert. Aber das hängt auch eher von den Fabs ab als von Apple jetzt an der Stelle. Ne? Wenn die 3 Nanometer bekommen hätten, hätten sie sie genommen. Aber klar, das wird dann nächstes Mal kommen. Nichtsdestotrotz ist der A15 wohl etwas energiesparender, und in diesem Sinne scheint ja auch der dann da etwas dazu beigetragen zu haben, etwas mehr Laufzeit rauszuholen. Also nicht alleine die Akkus scheinen das schuld zu sein, dass so viel Laufzeit dabei rumgekommen ist, sondern der A15 soll auch einen Beitrag dazu haben. So, im Detail haben sie das natürlich nicht aufgeschlüsselt. So, ansonsten sieht der A15 so ein bisschen aus wie eine etwas aufgebohrte Version vom A14, und genau so hätte ich den jetzt auch eingeschätzt. Und also wenn sie keinen Shrink machen, also jetzt nicht von der Strukturbreite her einen kleineren Prozess bekommen, ist das in der Regel dann nur ein überarbeiteter Prozessor, der also dann einfach nur etwas mehr Einheiten hat, ein bisschen mehr Chipfläche dann letzten Endes dafür spendiert bekommen hat und man damit dann halt eben etwas mehr Performance und ein bisschen mehr andere Dinge auf dem Chip unterbringen kann. Und genau so sieht der A15 hier spec-wise auch aus, denn auf Prozessorseite sind aus den 4 Kernen hier 6 geworden. Die 2 Performance Cores, das sind ja die großen Fetten, die relativ viel Strom brauchen, wenn sie laufen, aber halt eben dann auch die Performance rausholen. Die sind im Prinzip so geblieben, sind wahrscheinlich auch ein bisschen besser geworden, nehme ich mal an, weil ja immer aktiv dran gearbeitet wird, aber es sind weiterhin 2 Performance Cores. Und bei den Effizienz-Cores hat sich was getan. Da gab es ja vorher auch 2 und das sind jetzt 4 geworden. So, das heißt, einfach nur ein bisschen aufgebohrt. Die Effizienz-Cores, die sind ja nicht so von der Chipfläche her jetzt nicht so wahnsinnig groß. Da haben sie also jetzt nicht so sehr viel Chipfläche für opfern müssen, um diese 2 Kerne dazu zu bekommen. Was ihnen das dann performance- oder energiespartechnisch für einen Vorteil bringt, das kann man natürlich jetzt so aus der Hüfte geschossen nicht sagen. Das muss man sich dann in den Nutzungsdaten anschauen. Desto mehr Effizienzkerne es gibt, desto weniger wird man wahrscheinlich die Performance-Cores brauchen, weil man ja dann die Performance auf den Effizienz-Cores noch irgendwie produziert bekommt bis zu einem gewissen Level. Und ja, im Prinzip lässt sich da schon annehmen, dass man da halt eben etwas Performance rausholen kann, etwas Energiesparpotenzial rausholen kann. So. Ja, so bei der GPU, ich vergesse immer so über die Jahre, was sie da letztes Jahr gesagt haben. Dieses Jahr sagen sie nämlich 4-Kern-GPU. ich meine, im M1 hätten sie auch irgendwie 4 oder 6 Kerne drin gehabt. Ne? Und bei dem A14 weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Waren es da 2 oder was ist es dann da gewesen? Ich kann es nicht mehr reproduzieren. Aber effektiv, sie haben auf jeden Fall mehr GPU-Kerne und das bedeutet natürlich mehr schnell. So, und genauso aufgebohrt haben sie die Neural Engine. Auch da habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, was sie letztes Jahr hatten, aber jetzt der A15 ist da eine 16-Kern-Maschine. Was auch wieder einfach nur mehr bedeutet. Sie haben natürlich mal wieder irgendwie ihre Trillionen Instruktionen pro Sekunde in der Gegend rumgeworfen. Das ist aber natürlich auch irgendwie so eine nichtssagende Zahl, die einfach nur sagt, wie viele Rechenoperationen das kann. Das kommt ja dann. Ja, man weiß gar nicht, auf was das abgebildet wird, diese Rechenoperation. Aber wir nehmen mit, Neural Engine ist größer geworden, leistungsfähiger, da können sie wieder mehr neuronale Netze auf dem Gerät ausführen. Das ist ja wirklich ein Erfolgskonzept, das muss man ihnen ja lassen. Ne? Die anderen Hersteller sind da ja mittlerweile doch mit fliegenden Füßen dabei, da irgendwie eigene Lösungen zu bauen. Sei es Google, die ja jetzt angefangen haben, eigene Chips zu bauen oder auch andere Hersteller, die dann solche Einheiten von Fremdanbietern oder sowas eingekauft haben. Apple kann das schon gut. Ne? Das Thema ist ja zum Paradethema für die und entsprechend werden sie da auch mehr Leistung bekommen haben. Gut. Interessanterweise habe ich mir hier aufgeschrieben, Geschwindigkeitsvergleiche nichtssagend. Dieses Jahr haben sie sich den Spaß nicht gegönnt, den A15 mit dem A14 zu vergleichen oder mit dem ältesten iPhone oder sowas, wie sie das in der Vergangenheit auch schon mal gerne gemacht haben, sondern sie haben es einfach mit der Konkurrenz verglichen. Das ist auch mal eine Lösung. Und dann haben sie gesagt, 50% schneller als die Konkurrenz. Ja,
ne? Das kann man einfach so sagen, kannst ja nicht nachprüfen, ne?
Ja, genau, so what. Ne? Sie haben noch nicht mal ein Modell genannt. Das wäre auch lustig gewesen, wenn sie Samsung gesagt hätten oder sowas. Nee, haben sie natürlich nicht. Also in dem Sinne nichtssagende Geschwindigkeitsvergleiche, irgendwie doppelt so schnell, 50% so schnell, 200% so schnell wie die Konkurrenz. Aber das sagt halt eben nichts. Gut. Ja, so viel zu dem A15. Was haben wir denn noch? Farben hierbei haben wir die Konstellation. Ja, das ist, glaube ich, auch mehr oder weniger das, was sie bei, was wir oben schon mal hatten, bei den iPad Minis. Ich gucke noch gerade. Blau ist da, glaube ich, nicht dabei. Ja, genau. Also ich gehe es mal durch. Farben für iPhone 13 und iPhone 13 Mini sind Rosé, also dieses softe Rosa, was wir beim iPad Mini schon hatten. Dann Blau, das ist jetzt quasi die neue Trendfarbe. Das ist so ein helles Himmelblau, könnte man sagen. Ne? So grob beschrieben. Dann Mitternacht, das, was wir auch hier eben bei der Watch schon hatten, das taucht hier wieder auf. In dem Sinne gibt es kein Schwarz mehr. Also das ist jetzt quasi der dunkle Ton an der Stelle. Dann gibt es auch hier Polarstern, also dieses Soft Gold, und Product Red, dieses leuchtend Rot, was auch bei der Watch schon bejubelt worden war, ist dann hier auch dabei. Und muss ich ja an der Stelle dann auch gleich dazu sagen, direkt vom Start an. Das ist natürlich eine schöne Sache. In der Vergangenheit haben sie ja oft Product Red dann erst im Frühjahr gebracht von den iPhones. Und dann habe ich mir immer gedacht, ja, wer kauft denn jetzt noch ein iPhone? Ne? Das ist immer ein bisschen schade gewesen. In dem Sinne schön, dass sie das jetzt hier direkt mitbringen. Ja, ansonsten, das Display ist, das bekannte OLED-Display ist etwas besser geworden, hat jetzt 1200 Nits bei Extremhelligkeitsschwankungen bei HDR, im Durchschnitt 800 Nits. Vorher sind es, glaube ich, 1000 Nits gewesen bei den HDR-Spitzen, also da ist es noch ein ganzes Eckchen heller geworden. Sie haben dann nochmal betont, dass sie da Custom OLED-Displays drin haben, aber das haben sie jetzt in der Vergangenheit auch schon gehabt, die sie da wahrscheinlich einfach nur jetzt sukzessive noch ein bisschen weiterentwickelt haben und da einfach jetzt ausreizen. Und ja, Ceramic Shield ist weiterhin beim Display erwähnt worden, allerdings scheinbar keine neue Version. Es wurde einfach wieder nur gesagt, Ceramic Shield Glas auf der Vorderseite. Was allerdings neu ist, das ist auch hier Schutz vor Staub und Wasser nach IP, in diesem Fall IP68. Ich weiß jetzt nicht, was der Unterschied zwischen IP6X und IP68 ist. Das Thema ist kompliziert, aber in diesem Fall ist es IP68. Also auch hier neu der Schutz vor Staub mit dazugekommen, was natürlich eine sehr gute Sache ist. Manchmal habe ich etwas mehr Sorgen vor Staub als vor Wasser, muss ich ja ehrlich gesagt sagen. Das lässt mich hier jetzt sehr froh sein, dass das in Zukunft vorbei sein wird. was wir ganz vergessen haben, ist, Displaygrößen sind gleich geblieben. Also 6,1 Zoll für das iPhone 13 und 5,4 Zoll für das Mini. Also da Gehäusegrößen und so weiter, hat sich nichts geändert. Display dann entsprechend auch nicht. So. Dann einen guten Schritt vorangemacht haben natürlich mal wieder die Kameras. Ich würde behaupten, 50% und mehr der Zeit von Apples Airtime für die Geräte ist jeweils für die Kameras draufgegangen. Sie legen da ja unglaublich viel Wert darauf, diese Sachen zu zeigen und zu betonen, wie viel besser das alles geworden ist. Ich würde das nur so ein inkrementellen Bump nennen, sage ich jetzt mal. Aber das haben sie ja in der Vergangenheit auch oft so gemacht, dass halt eben einfach so die Sachen ein bisschen besser werden, Trickle-Down-Effekte und solche Geschichten. In diesem Fall ist es zum Beispiel jetzt so, dass eine von den beiden Kameras, die Hauptkamera, die Weitwinkel ist das hier in diesem Fall, hat jetzt den großen Sensor mit OIS bekommen. Den gab es hier bisher ja noch nicht. Und also wohlgemerkt den ganz großen mit Sensorverschiebung. Also das, was letztes Mal nur einmal in dem Max drin war. Ja. Genau. So, und das ist jetzt bis zu den Nicht-Pros runtergetrickelt. Allerdings halt eben nur eine von den beiden Kameras. Das haben sie ja jetzt auch in der letzten Zeit schon so gemacht, dass nicht immer alle dieselben Features hatten. Ne? Manche das OIS zum Beispiel nicht haben und manche auch keinen Autofokus hatten. Und abhängig von den Nutzungszwecken kann man das ja dann machen oder nicht machen. Und in Kombination ist das halt eben ja dann als System zu betrachten und deswegen dann nicht so ein Problem, wenn eine Sache irgendwo fehlt. So, aber in diesem Fall haben sie hier nochmal betont, 47% mehr Lichteinfall, das ist halt eben hauptsächlich der größere Sensor, OES mit Sensorverschiebung. Ganz wichtig, da haben sie bestimmt die längste Zeit drüber gesprochen, die beiden Kameralinsen sind jetzt in einem anderen Winkel angeordnet. Do. Also vorher waren sie, glaube ich, übereinander oder wo waren sie? Ich weiß es jetzt nicht. Jetzt ist die obere links und die untere rechts und vorher war es irgendwie 45
Grad. Genau, da waren die beiden linksbündig.
Beide linksbündig, ja, okay.
Ja.
Gut, also über
Eck. Das ist
aber
auch nur ein kleines Design-Feature, ne, damit man erkennen kann, ob man ein neues Phone hat oder nicht.
Ja, erstens das und zweitens, das hat man bei ihren eigenen Bildern schon sehen können, dass halt eben dort dieser Sensor mit der Sensorverschiebung, der ist halt eben so groß, dass sie dafür Platz brauchten und dafür haben sie dann das andere quasi aus dem Weg geschoben.
Okay.
Und da mussten sie sogar schon ein bisschen basteln, das sitzt da noch so mit auf dem Substrat drauf. Wenn man sich die Bilder anschaut, dann sieht man, dass diese andere Linse da oben so drauf sitzt mit auf so einer Ecke von dem großen Sensor. Und da mussten sie also schon ein bisschen tricksen, dass sie da diesen großen Sensor hinbekommen. Nur zwei große hätten sie da so nicht hingekriegt, da hätten sie dann die Dimensionen verändern müssen. Und wohlgemerkt, wir sprechen hier von beiden iPhones, ne? iPhone 13 und Mini. Und das ist also genau dasselbe Setup und deswegen musste das logischerweise dann in diesen eingeengten Platz passen. Sie konnten das nicht, wie sie das bei den Pros gemacht haben, wie wir gleich sehen werden, einfach groß machen, so wie sie das bei dem Max letztes Jahr gemacht haben. Ne? Und ja, in dem Sinne haben sie da also jetzt das rausgeholt, was sie vom Platzangebot rausholen konnten. Ansonsten ist das Setup so geblieben, wie es war. Es gibt also eine Weitwinkellinse und eine etwas teleartig angehauchte Linse und da hat sich nichts weiter groß dran geändert. Das wäre es von der technischen Ausstattung. So, das Hauptfeature, wo sie dann noch den Rest der Zeit, nachdem sie die Ausrichtung der Kamera besprochen hatten, dann die ganze Zeit behandelt haben, das ist dann der Kinomodus gewesen. Wow.
Ja, der Cinematic Mode.
Cinematic Mode. Ja, also sie haben sich da natürlich mal wieder irgendwas rausgepickt und dann nur Sachen gezeigt, die sowas benutzen. Um das mal gerade einmal kurz zu erklären, was sie da erläutert haben. Also wenn man Filme macht, dann benutzt man gerne schon mal, wenn zum Beispiel zwei Personen in einer Szene zu sehen sind, also in einer Kameraposition zu sehen sind, dann kann man ja je nach Optik und Blendeneinstellung dann die eine Person scharf stellen und die andere unscharf. Ne? Also man sieht dann die eine Person sprechen und die andere sieht man nur so schemenhaft dahinter stehen. Ne? Oder irgendetwas dahinter. Ne? Oder sowas. So, und dann lenkt man den Fokus auf die andere Person oder auf den Kamin dahinter oder was auch immer. Und dann in dem Moment hat dann der Fokuspuller von den Kameraleuten hat dann den Fokus geändert. Ne? Weg von der Person, die vorher im Fokus war, hin zu dem, wo man jetzt den Blick hinlenken möchte. Ne? Das heißt, man sieht die Person dann auch gar nicht mehr scharf, die wird unscharf. Ne? Und die andere Stelle wird halt eben scharf, so wie man das halt eben kennt, dass immer eine Stelle scharf ist bei solchen Einstellungen. Und das kann man natürlich jetzt subtil machen, ne, dass diese fehlende Schärfe so ein kleines bisschen ist. Man kann das aber auch ganz stark machen, ne, dass man den Rest kaum noch sehen kann oder gar nicht mehr sehen kann vor lauter Unschärfe. Und das sieht man halt eben in Filmen immer wieder gerne mal als Stilmittel eingesetzt. Und das hat Apple halt einfach da sich jetzt auserkoren als eine der Sachen, die sie umgesetzt haben für halt eben dann ihre eigene Aufzeichnung dort an der Stelle. Und zwar funktioniert das Ganze natürlich nicht wie in den echten Kinosystemen mit hochwertigen Linsen und echtem Defokus und dieser, naja, also so wie das halt eben bei teurem Glas und bei entsprechenden Kameras funktioniert, sondern sie machen halt eben einfach eine normale Aufzeichnung von dem Video, zeichnen zusätzlich mit dem LiDAR-Sensor, zeichnen sie, nee, Moment, die Nicht-Pro-Geräte haben gar keinen LiDAR, ne? Die machen das dann über die Doppellinse, über stereoskopisch, zeichnen sie dann die Tiefe mit auf und rechnen dann im Prinzip genauso, wie sie das im Porträtmodus bei den Fotos schon gemacht haben, das hat man ja auch live in der Vorschau sehen können, rechnen sie dann künstlich diesen Blur-Effekt da drauf. Ne? Wenn du jetzt Profis fragst, dann können die natürlich immer noch locker unterscheiden, das ist ein echter Blur-Effekt und das ist hier ein gerechneter. Aber sie machen das schon okayisch, ne? Kann man mal sagen an der Stelle. Also spätestens, wenn man da mal so ein bisschen was in Gag mitmachen will oder so, dann kann man das natürlich sehr gut benutzen. So, und dann benutzen sie das jetzt, um da diesen Kinomodus mitzumachen. Soll also heißen, man kann dann durch Tab kann man dann halt eben auf die entsprechenden Bereiche umfokussieren und das Ganze sogar im Nachhinein nachbearbeiten. Das heißt also, das System zeichnet den normales Video auf und im Post, weil sie die tiefen Informationen mit drin haben, können sie das dann nachberechnen. No? Und letzten Endes exportiert man sich dann da das finale Video, was dann entsprechend diese Rechnung drin hat, dann raus und kann das dementsprechend anpassen. Und daran sieht man halt eben auch, dass sie das jetzt nicht in Hardware machen, sondern dass sie es erst im Nachhinein berechnen. Und in dem Sinne ist das natürlich ein Gimmick, aber ja, wie so oft bei den Gimmicks, das wird bestimmt der ein oder andere mit Freude benutzen und das ist auch gut so, ne? Wenn man Spaß dran hat. Soll man es natürlich gerne machen. Soweit, so gut. Ich als jemand, der da so ein bisschen was drauf achten kann, weil ich mich da ein bisschen mit auskenne, bei Apples Videos selber hat man da interessanterweise Focus Breathing gesehen. Das ist so ein Ding, was man bei teurem Glas, bei Objektiven versucht zu vermeiden. Ne? Also wenn man den Fokus nachzieht, dass dann die Linsenmechanik atmet und damit dann das Bild so ein bisschen zum Beispiel rangezoomt wird oder sowas, während der Fokus geändert wird. Das ist eigentlich ein ungewünschter Nebeneffekt von günstigeren Linsensystemen. Und interessanterweise sieht man das bei Apple im Nachhinein. Also erst habe ich gedacht, haben sie da aber Focus Breathing drin, das ist ja ekelig. Und nachher dachte ich mir so, vielleicht machen sie das absichtlich. Ja, das ist ja eigentlich nachberechnen. Keine Ahnung, muss man sich nochmal in Ruhe anschauen. Aber ja, es bewegt sich halt eben so ein bisschen, was während der Fokus geändert wird in den Videos, die sie da zeigen. Und das könnte auch Absicht sein. Na gut. Ja, ansonsten Dolby Vision HDR-Aufzeichnung hatten wir auch letztes Jahr schon gekriegt. Der Nachtmodus soll verbessert sein, haben sie hier nochmal betont. Auch Smart HDR 4. Interessanterweise haben wir jetzt zum ersten Mal eine Zahl dahinter bekommen. Also eine neue Variante von ihrem Smart HDR. Das gibt es ja jetzt auch schon lange. An der Stelle wurde jetzt betont, dass hier Smart HDR 4 jetzt nicht nur eine Person erkennt und optimieren kann, sondern bis zu 4 Personen einzeln erkennen und optimieren kann. Das heißt also, wenn man jetzt bis zu 4 Personen in der Szene hat, dann bekommen die lokale, jeweils für die Person angepasste Einstellungen für Kontrastbelichtung, Hautton und so weiter. Was natürlich eine schöne Sache ist, ne? Also wenn man jetzt irgendwie so in einer Szene steht, wo eine Person im Schatten und 2 Personen in der Sonne stehen, dann hat man natürlich traditionell bei einem HDR-Bild einfach nur irgendwo zum Beispiel dann die Exposure auf die Schattenbereiche gehabt und dann haben sie die Schattenbereiche zwar hochgezogen, aber die Leute, die im Hellen waren, die sind dann vielleicht nicht ganz so optimal gewesen, ne? Und ist natürlich dann nochmal eine Sache, die man dann umso besser machen kann, wenn man dann jetzt noch dann separat die Personen dann einzeln erkennt und betrachtet und dann optimiert, dann nochmal an der Stelle. Ja, apropos optimieren, auch noch neu gekommen sind fotografische Styles oder Stile im Deutschen. Man kann also jetzt, wie sie das selber so schön nannten, einen individuellen Look entwerfen und letzten Endes dann auf die Fotos anwenden. Und sie betonten an der Stelle, dass der auch automatisch angewendet wird dann in Zukunft, wenn man das einstellen möchte. Das heißt also, man kann seinen eigenen Look kreieren und dann in Zukunft dann die Fotos automatisch alle mit diesem Post-Processing dann halt eben letzten Endes dann bearbeiten lassen. Ne? Ja, für die Leute, die das wollen, ne? Es gibt natürlich so die Instagrammer unter uns, die sowieso dann die ganze Zeit mit jedem Bild einmal irgendwie in den Editor gehen und dann da die Farbsättigung hochdrehen und solche Geschichten ohne poppige Farben. Zum Beispiel geht ja heute kaum was, wenn man irgendwie da Bilder machen möchte. Nur so als ein Beispiel jetzt aber. Ne? Und das kann man sich dann natürlich dann gleich einstellen. Das wird bestimmt diesen Leuten eine Menge Arbeit sparen.
Ja.
Ich glaube, die wird das sehr freuen. Ja, genau. Ja, gut. Und ansonsten lässt man es halt eben, wie es ist. Und dann ist es auch okay. Und ja, also kann man dann machen. Ich bin dann nur mal gespannt, wer sich das als erstes mal irgendwie komisch verstellt hat. Ne, so irgendwie Schwarz-Weiß-Look und dann werden alle Bilder automatisch schwarz-weiß und solche Geschichten. Das bin ich mal gespannt, wie sie das im User-Interface darstellen, dass die Leute verstehen, dass das auch tatsächlich automatisch angewendet wird. Weil wahrscheinlich wird es eine Live-Vorschau halt eben dann direkt zu sehen sein, ne? So wie es bisher auch war. Naja, dann ist es relativ offensichtlich. Na gut, so. Damit sind wir dann auch bei den Fotografie-Features durch. Bei dem Speicher ist ein bisschen was passiert. Und zwar haben sie den iPhone 13 in der Mindestausstattung einen Speicherbump verpasst. Vorher hatten sie 64 GB in der kleinsten Ausstattungsstufe und jetzt startet das Ganze bei 128 GB. Das muss ich ja sagen, ist schon fair. Ne? Für die günstigen Geräte direkt bei 128 einzusteigen, hätte ich jetzt gar nicht mal so als zwingend notwendig gesehen. Ne? Also lange Jahre lang ist das ja so gewesen, dass der unterste Tier eigentlich gar nicht eine Option gewesen ist. Ne? So wie 4 GB oder sowas gab es da lange Zeit, wo man oft noch nicht mal die iOS-Updates irgendwie runterladen konnte, ohne dass man alle Apps löschen musste, um das überhaupt installiert bekommen zu können. Und das hat Apple so lange durchgehalten, dass es schon lächerlich gewesen ist, diese winzigen Speicherstufen. In dem Sinne finde ich es also hervorragend, dass sie da jetzt endlich ein bisschen freigiebiger geworden sind.
Ne? Und ich meine, die Preise verringern sich ja auch nicht. Also können sie auch nicht die alten Speichergrößen drin lassen. Also irgendwann müssen sie ja tun.
Ja gut, aber teurer geworden sind sie auch nicht. Und gerade die verkaufen sie ja für teuer Geld, die Preistiers. Ne? Also in dem Sinne finde ich es schon schön, dass sie da jetzt einen Schritt gemacht haben. Klar, das kostet sie fast nichts und sie kassieren halt eben viel Geld dafür. Das ist aber das, wo sie ihr Geld machen. Ne? Und deswegen meine ich, also da in der Vergangenheit war das halt eben so, dass man vielleicht eher die 128 genommen hat. Ich gehe in der Regel auch immer noch hin und mache gewohnheitsgemäß mindestens eine Speicherstufe mehr als die Mindestausstattung. Das tut in der Regel nicht weh, kostet halt eben was, wenn man es bezahlen kann. Das ist natürlich der Punkt. Ja gut, also 128 GB ist Einstieg, dann gibt es natürlich dann noch Upgrade-Tiers, wie gesagt, da verdienen sie ja Geld mit, 256 GB und 512 GB hier bei den Modellen, also im Prinzip eigentlich wie gehabt. So, ein wenig Neuerungen noch bei 5G, was ja auch in den 12ern schon drin war. Und zwar haben sie hier erwartungsgemäß, würde ich jetzt sagen, an den unterstützten Bändern gearbeitet, während sie in dem iPhone 12 Modell noch eine, jetzt international gesehen, noch eine relativ enge oder reduzierte Anzahl an unterstützten Frequenzbändern integriert hatten, haben sie das hier jetzt deutlich ausgebaut. Ich habe es nicht genau gezählt, aber vielleicht 2 oder 3 Mal so viele Bänder wie vorher. Und das ist schon ordentlich, also gerade so für den internationalen Einsatz. Vorher haben sie ja dann entsprechend lokationsspezifisch dann unterschiedliche Geräte verkauft. Das tun sie jetzt natürlich auch immer noch, aber nicht mehr ganz so intensiv. Es gibt also weniger Modelle mit unterschiedlichen Bändern wie letztes Jahr. Apple freut das natürlich, deswegen machen sie das auch immer, dass sie das also so Multiband-Geräte bauen letzten Endes, wenn sie können. Aber das ist halt eben auch kompliziert, Antennen zu bauen, die diese ganzen Frequenzen gut können. Und deswegen ist das auch immer ein bisschen Aufwand, gerade wenn man jetzt ein neues Gerätedesign vorstellt, wie letztes Jahr, dann da jetzt die Antennen so zu befähigen, die ganzen Frequenzbereiche abdecken zu können. Deswegen haben sie das jetzt ausgebaut in diesem Jahr. Würde uns jetzt hier in Deutschland nicht groß tangieren, weil wir hatten ja schon alles Wesentliche unterstützt. Vielleicht ist da ein oder zwei Bänder, die so als Notfallbänder oder Ersatzbänder in Deutschland verwendet werden, noch mit dazugekommen, aber ansonsten eher fürs Ausland interessant. Nicht dazugekommen ist Millimeter Wave. Das Gerücht gab es ja auch, dass das reinkommen soll in den Ländern außerhalb der USA. Aber da haben sie überhaupt nicht von gesprochen in dieser Präsentation. Ne? Also sie haben zwar 5G gesagt, aber Millimeter Wave haben sie überhaupt nicht angesprochen. Und in diesem Sinne kann man ziemlich fest davon ausgehen, dass da gar nichts passiert ist. Ich habe tatsächlich extra nachgeschaut. Ich habe in die Textpacks geschaut und nein, da steht Millimeter Wave dann auch gar nicht erwähnt. So. Ja, dann sind wir im Prinzip jetzt mit den beiden iPhones auch schon durch. Das iPhone 13 startet bei 899 Euro, dann wie gesagt mit 128 GB jetzt. Und das Mini bei 799 Euro, auch mit den 128 GB natürlich dann. So. Ja. In diesem Fall machen sie natürlich hier die Vorbestell-Gaudi, so wie sie das ja eigentlich standardmäßig tun. Während sie die iPads ja dann hier sofort verkauft haben, beim iPhone, also hier die Möglichkeit, sich das noch ein kleines bisschen anzuschauen. Verfügbar, also vorbestellbar sind die Telefone ab 17. September 14 Uhr. Wenn ihr also diesen Podcast hört, ist es wahrscheinlich gerade zu spät. Blöd. Hoffentlich, wenn es euch interessiert, habt ihr das schon vorher geschaut. Auslieferung ist dann erwartungsgemäß eine Woche später zum 24. September. Das ist halt eben jetzt hier der große Auslieferungstermin dieses Jahr. Das hat ja lustigerweise John Prosser auch richtig gehabt. Ne? Also da lag er richtig dieses Mal. Gut, dass er nicht über die Gehäuseform auf seine Augenbrauen gewettet hat bei der Apple Watch.
Er ist mit seinen Augenbrauen, das hat er, glaube ich, da hat er hier jetzt Erfahrung gemacht. Das macht er nicht mehr so schnell.
ist vorsichtig geworden, ja.
Zwei Dinge wollte ich noch kurz zum Mini sagen, die sind mir aufgefallen, wo ich die Sachen mal verglichen habe. Das 13er ist halt ein bisschen schwerer geworden. Okay. Im Gegensatz zum 12er. Hängt mit Sicherheit auch mit der Batterie zusammen. Und eine Sache, die fand ich ganz interessant, das habe ich so noch nicht gesehen. Du kannst bis zu 2 eSIMs einbauen. Das war vorher nicht der Fall. Also genau. Das ist ganz neu. Also ihr braucht gar keine Karte mehr drin haben, sondern einfach nur 2 eSIMs registrieren, 2 Nummern laufen haben. Also finde ich eine tolle Sache.
Genau. Da habe ich mich auch sehr gefreut drüber. Gut, dass du es erwähnst. Es war mir entfallen. Hat mich auch sehr gefreut. Ich habe nämlich die Situation jetzt bei dem 12 Pro gerade erlebt gehabt, dass ich jetzt dort halt eben nur hier irgendwie halt eben irgendwie von der Arbeit eine SIM drin hatte und dann meine private als eSIM. Und dann hatte ich aber jetzt halt eben noch etwas, wo ich eigentlich auch eine eSIM hätte haben können und dachte mir halt eben so, ja, okay, jetzt kannst du die aber nicht parallel betreiben, weil du halt eben nur die externe SIM in Kombination mit der eSIM benutzen kannst. Wäre schon schön, wenn das käme. Ich hatte das auch gar nicht auf dem Schirm, dass sie das bringen könnten. In dem Sinne habe ich mich doppelt gefreut, als ich es gelesen habe. Ja. Also es ist nicht ganz klar, ob sie jetzt zwei eSIM-Chips extra reinbauen oder ob es jetzt Dual-eSIM-Chips gibt und sie den dann genommen haben. Das wäre wahrscheinlich naheliegend, dass es da einfach jetzt leistungsfähigere Chips für gibt, dass man das halt eben einfach mit einem neuen Chip verbessern konnte. Aber ja, also mich persönlich freut das sehr. Ich finde auch diese eSIM-Geschichten ja großartig. Ich fördere das gerne weiter und das ist natürlich gerade eine Möglichkeit, wie man das jetzt fördern kann. Und jetzt mittlerweile kommen ja so nach und nach die Anbieter auf, die so quasi so aus der App heraus dir eSIMs verkaufen. In Amerika macht das ja die Telekom zum Beispiel schon, hier in Deutschland lustigerweise noch nicht, aber in Amerika machen sie das ja so, dass du dir quasi in der App da so eine Prepaid eSIM shoppen kannst und du kannst sie dann quasi sofort installieren und loslegen. So, und das heißt, du brauchst keine Plastikkarte per Post bekommen, du lädst die App runter irgendwo im Wi-Fi, klickst dann da per In-App-Purchase dann da irgendwie deine eSIM, installierst die und legst los. Ne? Besser geht es nicht. Ne? So, und das wünsche ich mir, dass das noch verbreiteter wird und dafür ist es natürlich dann auch super, wenn man Dual-eSIM-Betrieb machen kann.
Ja.
Ja, sehr schön. Gut, so, dann kommen wir jetzt zu den beiden Pro-Modellen, 13 Pro und 13 Pro Max. Da hat sich auch nichts groß geändert. Weiterhin 6,1 und 6,7 Zoll, also auch da von den Formaten her alles gleich. Wie so üblich, die meisten Sachen featuremäßig auf Parität mit den iPhones 13. Unter anderem natürlich die Farben. Hier an der Stelle gibt es den Blauton. Achso, der ist übrigens Sierra Blau genannt, ne? Dieses softe Hellblau, was ich eben meinte. Und ansonsten gibt es dann dort jetzt auch Moment, ich glaube, das ist nochmal ein anderer Farbton. Ne? Das ist ja jetzt die Pro-Version, die haben ja dann mit dem Edelstahlrahmen dann eine andere Farbe. Genau, also das ist nicht das Blau von den iPad Minis und von den normalen 13ern, sondern das sind ja dann hier die Edelstahl-Versionen. So, und da gibt es jetzt Sierra Blau, das ist dann jetzt die Saisonfarbe dieses Jahr. Und dann gibt es Silber, Gold und Graphit. Also im Prinzip wieder leichte Abwandlungen von dem, was wir auch schon kennen. So ein richtiges Tiefschwarz gibt es dann dieses Mal jetzt wieder nicht. Silber und Gold sind wieder so im Rahmen des Erwarteten. Und Sierra Blau, wie gesagt, dann jetzt die Saisonfarbe. Muss man sich dann mal anschauen, aber auf den Bildern und Videos sieht das schon recht hübsch aus. Ne, würde ich sagen. Also ist mal wieder so eine Farbe, die man kaufen könnte, wahrscheinlich einfach ungesehen. Würde ich mir keine Sorgen machen drum.
Sieht wieder gut aus, stimmt.
Ja. Gut, dann A15-Prozessor ist natürlich auch bei den Pros eingebaut. Sie machen aber hier jetzt dieses Jahr das erste Mal eine kleine Unterscheidung. Und zwar während der A15 für die Nicht-Pro-Modelle eine 4-Kern-GPU haben die Pro-Modelle eine 5-Kern-GPU. Ich vermute mal, dass sie das mit Ausschuss machen, ne? Dass das also mehr oder weniger dieselben Kerne sind, die sie da produzieren. Und weil aber die GPU-Kerne sehr viele Transistoren haben und da relativ schnell mal einer kaputt ist, kann man da natürlich dann den Ausschuss so ein bisschen rausfiltern von denen, die eine GPU kaputt haben und dann kann man halt eben dann diese Variante mit 5-Kern-GPU und mit 4-Kern-GPU anbieten und dann halt eben einfach über so eine Art durchbrennbare Sicherungen kann man dann solche Einheiten dann abschalten. Das kann man bei den Chips entsprechend designen. Das hat Apple ja auch bei dem A12 und dem, also bei dem A12X und A12Z ja quasi auch schon so gemacht, dass sie halt eben vorher denselben Chip halt eben einfach nur mit einer GPU-Einheit weniger angeboten haben und dann später, weil sie dann höheren Yield, also von der Ausschussrate her runtergegangen sind, haben sie dann halt eben angefangen, auch noch eine Variante zu machen mit in diesem zusätzlichen Kern dann noch drauf. Ja, gut, und ich nehme mal an, das wird hier effektiv dasselbe sein. Ob das jetzt irgendwie einen spürbaren Unterschied macht, wage ich zu bezweifeln, weil, also klar, bei Spielen könnte das vielleicht ein kleines bisschen was auffallen an der Stelle, aber also so im Alltag würde ich jetzt mal vermuten, wird man da keinen Unterschied merken. Ja, aber ja, gut. IP68 ist hier natürlich auch drin, das hatten wir ja eben schon. Kommen wir mal gerade einmal kurz zu den Kameras. Auch hier hat sich natürlich sehr viel bei den Kameras getan. Die sind zwar alle 12 Megapixel geblieben, das scheint irgendwie so das zu sein, wo Apple sich da momentan drauf eingeschossen hat, aber sie arbeiten ja da weiterhin an den unterschiedlichen Sensoren, Sensorgrößen und OIS und ein paar andere Geschichten. Im Allgemeinen hat sich hier bei den Pro ein bisschen mehr geändert. Also wir fangen mal an mit, sind wir hier jetzt durcheinander gekommen, mit dem Weitwinkel. Weitwinkel ist das mittlere von den dreien. Ne? Also es gibt Ultraweitwinkel, Weitwinkel und Tele. So bezeichnet Apple das zumindest selber momentan. Wir fangen mal mit dem Weitwinkel an. Das ist ja die mittlere von den dreien und traditionell eigentlich die beste, ja, weil halt eben die Standard-Variante, die ausgewählt ist, wenn man die Foto-App aufmacht und die dann auch in der Regel die ausgefuchstere Technik drin hat. In diesem Fall 26 mm Brennweite, ich glaube, das ist mehr oder weniger gleich geblieben. Es gibt wieder ein weiterentwickeltes Objektiv, 7 Elemente weiterhin, aber sie betonen, dass das nochmal neu entwickelt worden wäre. Die Blende ist nochmal größer geworden, die ist jetzt 1,5, vorher ist sie, glaube ich, 1,6 oder 1,7 gewesen, also sie tasten sich da an das Ende der physikalischen Machbarkeit von diesen Systemen heran, aber noch geht's voran. Haben sie den großen Sensor drin, den wir eben ja auch schon beim 13er kennengelernt haben, der letztes Jahr in dem Pro Max das erste Mal zum Einsatz gekommen ist mit der Sensorverschiebungstechnik drin. Dementsprechend ist da auch dann diese Lösung mit 100% Fokuspixel, wie Apple das nennt, drin. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie dann alle Pixel zum Fokussieren verwenden oder ob sie damit meinen, dass die gesamte Fläche des Chips Fokuspixel hat. Das müsste ich jetzt nochmal nachgucken, aber so steht das hier in den Marketingmaterialien drin, 100% Fokuspixel. Und was neu ist dieses Jahr, das ist einmal, dass wir ein 120 Grad Blickfeld haben, was wohl etwas weiter ist. Nee, Moment, ich glaube, da bin ich durcheinander gekommen. Das ist der Ultraweitwinkel. Was jetzt dieses Jahr hier neu ist für den Weitwinkel, also für diese hochwertigste Linse, das ist die minimale Fokusdistanz. Die ist nämlich nur 2 Zentimeter. Was ist die minimale Fokusdistanz? Das ist quasi der Mindestabstand zwischen Linse und scharf zu stellenden Objekt, wo ich noch scharf gestellt bekomme. Also bei jedem Objektiv gibt es immer eine minimale Fokusdistanz. Wenn ich mich aus der hinaus in Richtung Linse bewege, dann kann ich nicht mehr scharf stellen. Also dieser Scharfstellungsmechanismus von einer Optik, die ist halt eben einfach irgendwo begrenzt und so gibt es dann diese minimale Fokusdistanz. Ich weiß nicht, wo die bei den iPhones vorher gewesen ist, aber jetzt die minimale Fokusdistanz von dieser Weitwinkelkamera, die ist echt ein Brüller, die ist nämlich 2 Zentimeter. Das heißt also, man kann im Prinzip das Telefon fast obendrauf legen. Fast. Ne? 2 Zentimeter ist echt Wahnsinn. Also das habe ich noch nicht gesehen. Also die auch bei Profilinsen jetzt nicht. Klar gibt es Makrokram extra und so weiter, da ist das dann logisch. Aber jetzt hier bei Standardlinsen dann zusätzlich auch noch so eine super niedrige minimale Fokusdistanz zu haben, ist großartig. Wofür ist das großartig? Für Makrofotos. Und das haben sie dann tatsächlich auch gezeigt, dass man eben tatsächlich so nah an Objekte rangehen kann, dass man schon fast wie ein Mikroskop darauf schaut. Sie haben da tatsächlich Bilder von Blättern gezeigt, wo man schon die Zellstruktur von den Blättern sehen kann. So, das ist natürlich wahrscheinlich ordentlich reingezoomt dann im Anschluss, aber das ist bestimmt eine spannende Geschichte. Wir bewegen uns da also ganz stark in die Richtung, dass man bald auch kein Mikroskop mehr brauchen wird, weil das iPhone auch noch quasi ein Mikroskop eingebaut haben wird. In dem Sinne schon ein großartiger Schritt. Ich glaube, das wird vielen Leuten sehr viel Freude machen.
Ja, da kann man interessante Fotos machen.
Auf jeden Fall. Genau, auf jeden Fall. Da kann man ganz neue Welten erforschen. Das ist natürlich genau dasselbe wie sich ein Mikroskop hinzustellen, aber die sind halt eben dann schon was voluminöser, diese Dinger. Deswegen ist das natürlich dann schon was ganz anderes, einfach das Telefon aus der Tasche nehmen zu können und dann da quasi sich sowas nah anschauen zu können. Also und wenn man schon ein Linsensystem hat, was so nah fokussieren kann, kann man natürlich auch gleich Videos machen, haben sie an der Stelle dann nochmal betont. Also man kann nicht nur Fotos machen auf diese kurze Distanz, sondern natürlich dann auch gleich Makrovideos aufzeichnen und kann dann zum Beispiel Ameisenfilme drehen und solche Geschichten. Das ist bestimmt auch eine sehr lustige Wahnsinn. Geschichte. Das wird es bestimmt so das ein oder andere tolle Video geben in der nächsten Zeit, wo man kleine Dinge ganz groß sieht. Sehr schön. Okay, kommen wir als nächstes zum Ultraweitwinkel. Das ist das mit sehr, sehr weitem Blick. 13 mm ist hier der Wert. Ich glaube, das ist auch mehr oder weniger gleich geblieben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Blende ist an der Stelle, glaube ich, ein kleines bisschen besser geworden mit 1,8. Ich meine, das wäre 2 gewesen vorher, aber es ist immer so schwer, diese ganzen Werte nochmal nachzuschauen. So, und hier sind jetzt die 120 Grad Blickfeld richtig. Die hatte ich da irgendwie per Copy and Paste stehen lassen. Also diese 120 Grad, die wir ja auch schon von der Front-Facing Camera mit dem, also die interessanterweise hier nicht drin ist, die Center Stage bei den iPads macht, die ist hier halt eben auf der Rückseite. So, also die iPhones haben wohlgemerkt nicht Center Stage bekommen, das habe ich jetzt noch gerade so erwähnt. Ich glaube, da haben sie nicht den Bedarf gesehen. Vielleicht ist es ihnen auch zu kompliziert gewesen bei Face ID. Apropos, eine Sache haben wir total vergessen, Thorsten. Face ID, doch. bei dem neuen Design hat sich der Notch geändert. Das hatten wir auch gerüchtet, deswegen war das für uns gar nichts Neues. Ne?
Ja, der ist kleiner geworden, ja.
Ja, ist kleiner geworden. Genau. Genau genommen hat er sich in 2 Richtungen geändert. Er ist horizontal schmaler geworden, um 20%, haben sie, glaube ich, gesagt. Mhm. Dafür ist er aber in der Höhe ein kleines bisschen höher geworden. Ich habe schon gesagt, da werden jetzt 10.000 Apps explodieren, wenn die da drauf laufen sollen, weil die alle dann nicht damit rechnen, dass die Notches unterschiedliche Höhen haben können. Ja? Ach, das ist wie üblich, dasselbe Spiel. Gut, das wird auf jeden Fall eine spannende Zeit. Die Leute, die Telefone kaufen, rechnet mal damit, dass eventuell mal so jedes zweite oder dritte von euren Apps dann irgendwie mal Probleme hat, sich da ordentlich anzupassen am Anfang. Ja, gut. Also nochmal zurück. Ultraweitwinkel hatten wir. Blende 1,8. 120 Grad Blickfeld. Hier ist ein neu entwickelter Autofokus mit Fokuspixeln. Also bei der Ultraweitwinkel ist bisher, glaube ich, kein Fokuspixel-Autofokus drin gewesen, sondern da ist nur Kantenautofokus drin gewesen. Das ist auch eine Variante, die man machen kann, die aber nicht als so schnell und präzise gilt wie diese Fokuspixel. Und in dem Sinne ist es schön zu sehen, dass jetzt auch in den Ultraweitwinkel da die Fokuspixel reingekommen sind. Ansonsten gibt es da gar keine so großen weiteren Themen. Ein bisschen mehr geändert hat sich noch bei dem Teleobjektiv, beziehungsweise Tele ist halt eben hier Apples Bezeichnung. 77 mm ist jetzt eigentlich für einen normalen Fotografen nicht wirklich Tele, sondern eher so Porträt würde man das bezeichnen. Aber dann kommen die Leute total durcheinander, wenn Apple das jetzt Porträt nennen würde. Das ist mir auch klar. Also wie gesagt, 77 mm, Blende 2,8. Ich glaube, da hat sich nicht so viel dran geändert. Es ist aber OIS jetzt neu reingekommen, also Image Stabilization. Das ist vorher auch noch nicht der Fall gewesen. Und letzten Endes, weil es OIS hat, unterstützt es jetzt den Nachtmodus. Das war vorher wegen dem fehlenden OIS nicht möglich. Und wenn der da ist, kann man da Nachtmodus mitmachen. Das ist natürlich eine schöne Sache. Das ist mir in der Vergangenheit auch das ein oder andere Mal bei dem 12 Pro aufgefallen, dass wenn ich auf die Porträtlinse bzw. Telelinse umgeschaltet habe, halt eben keine ordentlichen Nachtmodusbilder machen konnte, sondern dann stattdessen wieder Shaky Cam Bilder bekommen habe. Und wenn man halt eben dann jetzt irgendwie in der Kneipe oder im Restaurant am Tisch sitzt und dann da irgendwie ein Foto von jemandem gegenüber machen will, dann benutzt man halt eben gerne dann nur so routinemäßig einfach diese Linse und dann kriegt man da kein ordentliches Bild raus. In dem Sinne, das finde ich einen sehr wünschenswerten Verbesserungsschritt, den sie da jetzt gemacht haben. Gut, ja. Auch hier natürlich das ganze bekannte Kinomodus, Stile, Smart HDR4, alles auch drin. Was bei dem Pro jetzt noch mit dazu kommt, das ist der sogenannte ProRes Workflow. Das hatten sie bei der Vorstellung von iOS 15 schon angekündigt. Dass das jetzt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie das gesagt hatten, dass das nur für die Pro-Geräte kommt, aber so ist es halt eben jetzt. Das heißt also, man kann in diesem, nicht wirklich RAW, aber mehr oder weniger, ProRes ist so ein Format, das ist schwer zu erklären. Das ist halt eben nicht so stark verlustbehaftet wie solche Bilder wie JPEG zum Beispiel, die ja stark verlustbehaftet komprimiert werden und dafür dann auch sehr klein werden. Das ist aber auch kein echtes RAW, was wirklich die Rohdaten einfach nur abspeichert, sondern es ist so ein Zwischending, was so mehr oder weniger Rohdaten noch ein bisschen was verarbeitet, aber nicht verlustbehaftet, sondern nur zur Reduktion der Bandbreite und dann letzten Endes dann abspeichert. Lange Rede, kurzer Sinn. Es hat Vorteile, die in die Richtung von RAW-Bildern gehen für Videos. Und das ist ja einer von Apples großen Pro-Codecs, die halt eben bei den Pro-Tools auch schon seit Jahren im Einsatz sind. Zum Beispiel als Intermediate-Format wird ProRes auch gerne wirklich von den Profis in Filmproduktion und so weiter eingesetzt. Und in dem Sinne ist es natürlich umso schöner, dass das jetzt dann auf die iPhones kommt und seien es auch nur die Pros und dass man halt eben dort jetzt vom Aufzeichnen bis zum Bearbeiten und Exportieren halt eben quasi komplett in ProRes bleiben kann. So, und das ist halt eben dann eine schöne Sache, wenn man da ein bisschen was hochwertiger Aufzeichnung mitmachen möchte. Ja, schöne Geschichte. So, ein Thema, wo Sascha sich sehr freuen wird. Genau genommen hat er sich sehr gefreut. Wir haben ja mit ihm gechattet parallel. Und zwar...
Kannst du das bitte wiederholen? Ich habe dich leider gerade nicht verstanden.
Nein, Siri, du warst nicht angesprochen. Sascha war angesprochen. Ja, Sascha, dein Stichwort für heute. Siri versteht ProMotion nicht. So, damit wir das mal mittendrin untergebracht haben. ProMotion ist tatsächlich in die iPhones gekommen, aber es ist halt eben tatsächlich was heißt aber, wie erwartet eigentlich, nur in die Pros gekommen. Also Promotion 120 Hertz, ratenadaptiv, genauso wie wir das von Apple erwartet haben. Sie haben das hier nochmal ausdrücklich erwähnt, dass dieses Display im Prinzip frei umschalten kann zwischen 10 Hertz und 120 Hertz. So, das heißt im unteren Bereich sogar relativ feingranular, also einfach nur ein paar Hertz hoch oder runter für ein paar wenige Aktualisierungen vom Display. Das Ganze dann halt eben vom Display-Controller geregelt. Das heißt also, dass das Display und der Display-Controller, die können auch dementsprechend dann Strom sparen, wenn sie jetzt nicht volle 120 Hertz liefern müssen. Und dann, wenn Bedarf ist, kann das einfach ratenadaptiv und quasi in Echtzeit angepasst und beschleunigt werden. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mit dem Finger eine Liste antippe und scrolle, dann butterweiche Scrolling mit 120 Hertz, sofern die App das hinbekommt. Und dann, sobald dann die Ansicht wieder in der Geschwindigkeit langsamer wird, reduziert halt eben dann auch der Controller dann dort die Rate wieder auf eine kleine und bis zu 10 Hertz auch dann runter wieder, wenn nicht viel passiert. So, und das ist natürlich dann genau das, wo man hier ein tolles System rausbekommt. Gab so eine lustige kleine Anekdote, die muss ich an der Stelle mal einmal gerade einschieben. Und zwar, Samsung scheint wohl auch Apple Event gesehen zu haben. Sie twitterten dann nämlich auf Twitter, ja, also 120 Hertz, das können wir schon eine ganze Weile. Ne? So, und man, also ohne Kommentar oder sowas dran, auch kein Hashtag Apple Event oder sowas, ne? Das haben sie natürlich nicht gemacht. Das war so für die Insider gedacht. So, und dann lohnt sich das aber da sehr, an der Stelle mal die Antworten anzuschauen. Ich schreibe mal hier in die Shownotes, dass wir da den Tweet mal verlinken. Ist sehr lustig gewesen, weil dann irgendwie 10.000 Leute dann auf die geantwortet haben. Ja, ist dann aber auch Kacke gewesen. Ja, hat dann aber auch Strom gefressen wie Jeck, musste ich abschalten. Ja, war halt eben Kacke. So, und die ganzen Leute, das waren noch nicht mal irgendwie jetzt Samsung-Hater oder sowas, das waren Samsung-Nutzer, ja, die ihnen antworteten, ja, ist aber Kacke. Großartig. Ne? Also so kann sowas nach hinten losgehen. Das ist genau das, was wir immer sagen. Ne? Wenn Apple sowas macht, dann machen sie es halt eben ordentlich. Und in dem Sinne haben sie halt eben jetzt so lange gewartet, bis sie ihren Display-Controller gebaut haben, der ratenadaptiv ist, der das strommäßig auch einfach ordentlich hinbekommt. Ne? Samsung hat halt eben einfach nur einen Controller gebaut, der die ganze Zeit 120 Hertz gefeuert hat. Ne? Und der hat natürlich Strom gefressen wie Jeck. So. Und dann gibt es dann die Alternative, den auf 60 Hertz runterzustellen. Dann ist es halt eben wieder wie vorher. Aber dann hat man auch nichts mehr von dem 120 Hertz Display. Ne? Und zwar gar nichts. Ne? Das ist halt eben schade. Ja, gut. So viel dazu. Das SSD-Angebot, also Flash-Speicher hier bei den Pro-iPhones, haben sie ein bisschen aufgebohrt. Sie haben jetzt noch einen 1-Terabyte-Tier für Flash-Storage gemacht. Wird wahrscheinlich ein Bein und ein Arm kosten, habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt. Ja, aber ja gut, also wer ein Terabyte Speicher im Telefon braucht, bitte, könnt ihr jetzt kaufen. Wird bestimmt den einen oder anderen geben, der das gerne bezahlt, so wie immer irgendwelche Leute Use Cases haben dafür. So, dann auch hier Akkulaufzeit natürlich etwas besser geworden, so wie wir das auch eben schon erwähnt hatten. Hier an der Stelle hat das iPhone 13 Pro anderthalb Stunden, also bis zu anderthalb Stunden mehr Akkulaufzeit, und das Pro Max hat erwartungsgemäß der Größe wegen bis zu 2,5 Stunden mehr Akkulaufzeit. An der Stelle finde ich das lediglich interessant, dass das 13 Pro also weniger Akkulaufzeit dazu bekommen hat wie das 13 ohne Pro, denn das hat ja 2,5 Stunden mehr Akkulaufzeit gekriegt. Das hatte allerdings, glaube ich, auch einen etwas kleineren Akku, auch letztes Jahr. Und es könnte sein, dass die jetzt vielleicht ein bisschen on par gekommen sind oder so, das weiß ich nicht. Aber war ich ein bisschen fasziniert für einen Moment. So, und interessanterweise hier das Gerücht, dass der MagSafe-Anschluss optimiert worden sein soll, hat sich auch bestätigt, denn in den technischen Unterlagen steht drin, MagSafe lädt jetzt schneller. So, es ist sehr, sehr ungenau formuliert. Ich dachte dann schon, machen sie jetzt mehr als 15 Watt. Meine Annahme ist, nein, ich nehme an, dass es einfach länger schnell laden kann, so wie wir das auch bei den Gerüchten gehört hatten, dadurch, dass sie da eine dickere Spule reingemacht haben. Das war ja genau das Gerücht. Ja, aber das bestätigt die Annahme, dass die 12er-Geräte da einfach thermisch ins Limit gekommen sind, ne, wenn die schnell laden gemacht haben. Das hatten wir ja auch schon besprochen. Jo, gut. Also, die beiden Pro-Geräte starten bei 1149 Euro für das Pro und 1249 für das Pro Max. Das sind, glaube ich, auch wieder dieselben Preise wie letztes Jahr. Ist mir gar nicht so hängen geblieben, dass die nur 100 Euro auseinander waren. Also sie schieben einen ja eigentlich in Richtung Pro Max bei diesen so nah beieinander liegenden Preisen. Ne?
Nee.
Ja, also ich würde das jetzt der Größe wegen nicht kaufen. Ne? Deswegen, ich kriege das einfach nicht gemanagt in der Hosentasche. Das habe ich schon mehrfach probiert. Aber ist schon spannend, dass die so nah beieinander liegen. Ne? Das hätte ich jetzt ein bisschen weiter auseinander erwartet, aber gut. So, auch hier vorbestellbar, 17. September, 14 Uhr. Wahrscheinlich für euch zu spät, wenn ihr es gerade hört. Und Auslieferung dann ab 24. September. Gut. So, damit haben wir den Großteil von der Veranstaltung abgehakt. Zwei Sachen wollte ich noch angesprochen haben, die wir vorher besprochen hatten. Weil sie fehlen, zumindest so im Nachhinein jetzt gerade mal einmal kurz angemerkt. Punkt Nummer 1, da war sich die Gerüchteküche sehr sicher, AirPods sind gar nicht gekommen. Doch. Also das hat mich jetzt tatsächlich auch etwas gewundert. Das wäre ja genau der richtige Termin dafür gewesen. Bin ich mal gespannt, ob sie die jetzt irgendwie ins nächste Jahr geschoben haben oder was sie mit denen tun. Oder ob die dann zu den MacBook Pros noch kommen oder sowas. Vielleicht haben sie ja auch nur ein bisschen Produktionsprobleme. Muss auch mal abwarten. Momentan ist halt eben alles verhext durch die Chipknappheit und diese Geschichten. Corona natürlich auch immer noch ein bisschen. Das macht die Dinge halt eben einfach ein bisschen schwer vorhersagbar. Und man muss ja dann schon an der Stelle mal noch gerade sagen, Apple macht das, glaube ich, schon sehr gut. Ne? Also sie machen natürlich klar den Fokus darauf, die iPhones rechtzeitig fertig zu haben und die auch in großen Stückzahlen fertigen zu können. Das ist natürlich auch deren Cash-Cow, kein Wunder. Ne? Und es ist schon erstaunlich, dass sie die jetzt wirklich in großen Stückzahlen so schnell produzieren konnten, dass sie da jetzt nicht irgendwie in irgendwelche Lieferprobleme reinlaufen. Wir erinnern uns an letztes Jahr, wo sie die ja deutlich auseinanderziehen mussten, damit sie das überhaupt kapazitätsmäßig geschafft haben damals. Und das scheint ja dieses Jahr nicht das Problem zu sein. Entweder haben sie da einfach jetzt lang genug vorproduziert oder genügend Verträge für genügend Volumen geschlossen, dass sie einfach keine Lieferprobleme in ihrer Lieferkette haben. Was aber per se schon eine Meisterleistung wäre. Ne? Wir haben das ja auch an den anderen Apple-Produkten jetzt wieder und wieder gesehen, dass sie die halt eben geschoben und geschoben haben. Das bestätigt das Thema ja. Ne? Siehe Mini-LED und MacBook Pros zum Beispiel. Mhm. Ja. Na gut, so. Und das Letzte, was ich noch als fehlendes Feature, fehlenden Anführungsstrichen, erwähnen wollte, ist Min-Chi Kuos garantiert mit dem iPhone 13 kommendes Satellitenzeug. Ja, also das ist schon aber so dermaßen von der Finte gewesen, dass es schon schmerzt. Ja, also vor allen Dingen auch diese feste Überzeugung, dass das mit dem iPhone 13 kommen wird und überhaupt keine Alternative, nicht ein vielleicht oder sowas, sondern das kommt. Das ist schon lustig. Übrigens habe ich extra auf die Bänder geschaut. Wir hatten ja darüber spekuliert, ob das eventuell ein Band sein könnte, was da unterstützt sein könnte, was einfach nur von diesem Hersteller, von diesem Satelliten, von diesem Anbieter, von diesem Satellitensystem, von dem wir gesprochen hatten, lizenziert wird und deswegen da eventuell falsch interpretiert worden sein könnte. Aber interessanterweise habe ich auch dieses Band jetzt in der Liste der Bänder nicht sehen können. Also noch nicht mal das scheint zugetroffen zu haben. In dem Sinne kann man nur sagen, komische Finte, oder? Ne? Also,
vielleicht wollten sie wieder ein paar Leaker kriegen, wer weiß.
Ja, aber ist das eine gute Idee von Apple, so etwas zu stecken, 3 Tage bevor das Apple-Event ist? Also, oder eine Woche? Ne? Da machen sie sich doch selber Schaden mit im Prinzip, weil die Leute gehen doch jetzt mit der Erwartung in das Apple-Event, dass da irgendwas mit Satellitenkram kommt. Das wäre eine schlechte Idee, würde ich behaupten. Also erstens nicht eine Woche vorher und zweitens nicht etwas, was auf keinen Fall kommen wird, was aber Leute gerne hätten. Und in dem Sinne kann ich also nicht glauben, dass das ein extra gestreutes Leak ist. Nichtsdestotrotz irgendwie verwunderlich, dass da gut, vor allen Dingen Ming-Chi Kuo war ja die Quelle und er schien halt eben da ja sehr überzeugt zu sein und hat ja normalerweise auch sehr zuverlässige Quellen. Ne? Er liegt ja von der Skala der, vom Verhältnis des Richtig- und Falschliegens. Irgendwo gab es eine Webseite dafür.
Ja, AppleTrack.com. Ach, der ja, liegt genau. Im Moment bei 76,6%.
Ja, ist jetzt ein bisschen abgestürzt. Ja, genau. Ne? Und aber traditionell liegt er eher gut. Ne? Deswegen, und vor allen Dingen ja regelmäßig immer wieder am Berichten, deswegen eigentlich auch immer eine gute und gern zitierte Quelle. In diesem Fall lag er aber mal falsch und der beste Leaker liegt natürlich mal falsch.
Ja, also der beste ist aktuell der Kang mit 97,1%.
Ja. Der hat dann.
Gut, jetzt sieht man natürlich nicht hier die Anzahl der Vorhersagen, kann man jetzt wenig zu sagen, aber wenn er was sagt, dann scheint der Kang immer, fast immer recht zu behalten.
Ja, genau. Prinzipiell halt eben immer so ein Spielchen, ne? Gerade wenn man sehr tolle News hat, möchte man die natürlich auch kolportieren und dann riskiert man auch schon mal, dass man irgendwie nur eine einzige Quelle zitiert und dann da ein bisschen was überzeugt rüberkommt, muss man halt eben nicht. Ne? Aber andererseits, das bringt natürlich Leser wie bekloppt. Ja. Ne? Und das machen die natürlich alle so. Ming-Chi Kuo schreibt da auch so einen Börsen-Newsletter, wo er da ja eigentlich seine Berichte immer reinschreibt. Dieser Newsletter, der kostet richtig Schotter, wenn man den abonnieren möchte. Und ich weiß gar nicht, wie die ganzen News-Outlets da rankommen. Ne, die zitieren den ja immer. Ich habe den noch nie gesehen, diesen Newsletter. Von Ming-Chi Kuo. Dieses Lalala Securities Firma, wo er arbeitet, die machen ja so einen Newsletter. Der kostet irgendwie
wahrscheinlich
Tausende Dollar im Monat. Ja. Und da geht es aber ja jetzt auch nicht nur um Technik, sondern Kuo schreibt halt eben dann über den Apple-Teil und andere Leute schreiben andere Sachen. So wie verschiedene andere auch solche Newsletter machen hier. Bloomberg hat ja auch so ein Newsletter, wo Mark Gurman dann immer schreibt über seine Sachen und so weiter. Also das ist irgendwie so eine Standardgeschichte bei denen. Aber wir driften ab. Es ist interessant, dass das so kurzfristig rausgefleucht ist. Wo ich gerade eben von Bloomberg sprach, ich würde ja jetzt mal, wenn ich mal spekulieren darf, spekulieren, dass das, was die berichtet haben, am ehesten das ist, was so Sache zu sein scheint. Die hatten ja davon berichtet, dass Apple da wohl ein Team habe, was sich mit diesen Satellitenthemen beschäftigt, dass sie da auch aktiv dran arbeiten, dass das aber noch einige Jahre hin sei, so bis mindestens 2024, 2025 hieß es. Und das hört sich für mich ehrlich gesagt realistisch an. denn wie gesagt, aktuell scheint der Stand der Technik auch einfach noch gar nicht so zu sein, dass man die Technologie überhaupt, also vor allen Dingen diese Multiphasenantennen, jetzt irgendwie sinnvoll in ein Mobiltelefon eingebaut bekäme. Und unter der Annahme, dass das in den nächsten Jahren etwas besser wird und die Technologien, zum Beispiel Verstärkerleistungen oder sowas, dann noch besser werden und so weiter, dann könnte man vielleicht in die Richtung kommen, dass man sowas hinbekommt. So war ja die Hypothese. Gut, also bleibt spannend, aber nicht zum iPhone 13. Hätte mich auch gewundert, dass man da vorher so lange gar nichts drüber gehört hat. Gut, Software-Updates könnten wir gerade noch kurz erwähnen. Der für die Entwickler ist hier der Release-Candidate rausgefallen. Also wenn man den installiert, dann fällt man standardgemäß aus der Beta-Schiene raus und hat dann den normalen Bild dann auf seinem Telefon drauf. Ich habe jetzt gerade mein Telefon hier irgendwo verlegt. Es ist im Prinzip irgendwie, ich glaube, 4 Builds weiter von der letzten Beta-Version, die an die Entwickler und auch an die Public Beta ausgespielt worden ist. Ist also ein kleines bisschen was noch dran gearbeitet worden. Ich nehme dann an, das wird dann auch die 15.0 sein, die dann jetzt für die Consumer ausgerollt wird. Wo wir gerade davon sprechen, 20. September ist der Stichtag für iOS 15 und iPadOS 15. Ob WatchOS mitkommt, würde ich jetzt mal annehmen, haben sie aber nicht explizit erwähnt, als sie das da geschrieben haben. Aber typischerweise kommen die ja zusammen, weil wenn das iPhone das Update hat, dann macht es Sinn, das iPhone da gleich mitzunehmen, damit die kompatibel bleiben, wenn sie da Änderungen machen wollen. Und ja, in dem Sinne 20. September, das ist ja jetzt nächste Woche, was ist es, Montag wahrscheinlich, ne? Ich muss jetzt auch gerade mal gucken, ja genau, Montag ist dann hier schon großer iOS 15 Tag. Gibt es da irgendwas zu erzählen? Ja, wie so üblich mit der 15.0 vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Die hat noch, wie auch Sascha letzte Folge nochmal gesagt hatte, noch so das ein oder andere kleine Problemchen. Ich habe jetzt keine großen Probleme gemerkt. Sascha wohl etwas mehr. Ist halt eben immer mal so und mal so. Das heißt, wer mal auf Nummer sicher gehen will, der muss ja jetzt nicht sofort am 20. die 15.0 installieren. Wer hier blutige Kante sein will, der installiert es natürlich. Klar, ich könnte jetzt wahrscheinlich auch nicht zurückhalten. Ich kenne mich ja. Aber ich kann dann auch mit den Problemchen leben. Das muss man sich dann immer selber überlegen. Na gut. Gibt es noch eine ganz, ganz wichtige Thematik zu den... Monterey Beta gab es keine, so wie letzte Woche auch schon. Wir nehmen an, dass die da halt eben schon im Blackout sind, jetzt hier für die Änderungen für die neuen MacBook Pros, die ja dann wahrscheinlich im Oktober kommen werden, wenn das ganze Brimborium mit den iPhones zu Ende ist und genauso wie wir spekuliert hatten, am 24. September werden die ausgeliefert, dann werden noch schön die Presseartikel veröffentlicht und das in den Medien ausklingen gelassen und dann danach kommt dann die Ankündigung für das zweite Event, wenn sie ein reguläres zweites Event machen, was ja momentan angenommen wird, für das zweite Event und dann geht dann der Hype neu los für die MacBook Pros dann wahrscheinlich. Ne? Und mal gucken, wie es dann da weitergeht. Das wird natürlich dann doch mal ein ganz eigenes Thema. Jetzt aber noch mal gerade zu den Updates. Und zwar sind sehr wichtige Updates gekommen. Das wollten wir gerade noch mal erwähnen. Und zwar jetzt im Laufe dieser Woche sind erschienen iOS 14.8, iPadOS 14.8, WatchOS 7.6.2 und Big Sur 11.6. Da ist nur ein wesentliches Ding gemacht worden, und zwar Sicherheitslücken gepatcht und vor allen Dingen dort nicht nur irgendwelche Sicherheitslücken, sondern unter anderem die Pegasus-Sicherheitslücke. da haben wir ja letztes Mal noch drüber gesprochen, hier bezüglich Bundeskriminalamt und so, das ist ja diese Malware von der israelischen Firma, NSO heißen sie, ne? Von NSO, von dieser israelischen Firma, die diese Spyware halt eben an Staaten verkauft, aber halt eben dort ziemlichen Wildwuchs gehabt hat und was weiß ich was, wo überall installiert worden ist. Und die verwenden ja auf iOS genauso wie auf Android unbekannte Zero Days bisher. Denn der Zero Day, den sie für die aktuellen iOS-Versionen verwenden, der ist jetzt entdeckt worden. Durch Zufall haben sie den in einem Backup von einem israelischen iPhone, was sie sich jetzt nochmal genauer angeguckt hatten, was sie im Februar schon gezogen hatten, als die das erste Mal entdeckt worden sind, haben sie nach weiterer Analyse dann den Einstiegsweg über iMessage gefunden. Interessanterweise gibt es dort eine Schwachstelle im Parser von Bildern, wo sie dann irgendwie als PNGs getarnte PDFs reingeschossen haben in iMessage und iMessage dann, wenn man irgendwie 2 Dutzend von diesen Bildern in speziellen Konfigurationen hintereinander da reingeschossen hat, dann ist irgendwann der Bilderparser von Core Image abgestürzt und hat einen entsprechenden Pfad von weiteren Sicherheitsproblemen aufgemacht. Das ist in der Regel immer mehr als eine, aber das ist der Einstieg gewesen über iMessage mit den Bildern. Und dann so eine ganze Reihe von weiteren Mitigations, wie sie das dann nennen, wo man dann halt eben irgendwann ins System reinkommt und dann freie Kontrolle bekommt, gefunden haben. Und das haben sie jetzt Sicherheitsforscher, ich habe leider den Namen nicht aufgeschrieben, das können wir nächstes Mal vielleicht nachreichen oder einen Link machen. So, Link schon.
Ja, das war Citizen Lab, ne?
Citizen Lab. Okay, danke. Wir machen mal nochmal einen Link, da wurde auch schön nochmal erklärt, wie sie das gefunden haben und wie das gemacht worden ist mit den ganzen Bildern, die da reingeschossen werden. Und sie haben das schön ordentlich gemacht. Sie haben das an Apple gemeldet. Apple hat eine Rekordumschlagzeit gehabt. Sie haben dienstags gemeldet bekommen, vorletzte Woche und dann montags in der Folgewoche gefixt. So, also unter einer Woche, das ist Rekordumschlag für so ein Update. Also die werden da wirklich übers Wochenende 24/7 dran gesessen haben, diesen Scheiß zu fixen. Und das muss man Apple ja sagen, manchmal sind sie ja doch sehr lahm, was diese Themen angeht. Aber an der Stelle haben sie sich jetzt echt nicht bitten lassen.
Ja, ist ja klar.
So, aber das ist natürlich auch ein großes Problem. Das ist ja ein richtig weit verbreitetes Tool gewesen, was ja bei vielen Leuten auch vollkommen unerwartet auf den Geräten gefunden worden ist. Wir hatten ja letztes Mal schon darüber gesprochen, dass man das checken kann, ob man da betroffen ist. Das könnten wir nochmal verlinken, diesen Pegasus-Check. Kann man natürlich auch immer noch tun, auch wenn die Sicherheitslücke jetzt geschlossen ist. Ich weiß zumindest nicht, ob Apple da jetzt in seinem Defender-Tool da auch noch irgendwie eine Removal-Funktion eingebaut hat. Ich hoffe ja, meistens tun sie das, habe ich aber noch nicht im Detail gelesen. Sollte man also da befallen sein, das kann man dann vielleicht auch nochmal checken, wenn einen das interessiert, dann sollte man lieber doch immer noch was vorsichtig sein. Vor allen Dingen sind die Geräte, wenn man wirklich befallen gewesen ist, auch immer noch per Definition unsicher. Also auch wenn Apple das entfernt, man weiß ja nicht, was da gemacht worden ist. Wenn die einmal vollen Zugriff haben, dann können die ja alles machen. So, und ob Apple jetzt alle Varianten und sowas dann da findet und die wirklich erfolgreich entfernen kann, muss man dann mal gucken. Gut. So, aber wie gesagt, Pegasus Exploit an der Stelle behoben worden. Am besten einfach sofort hingehen und die Updates installieren, damit man dort weg ist von diesem Zero-Day-Zero-Click-Attack, die natürlich dann besonders schlimm sind, weil der Nutzer noch nicht mal irgendwie was aufrufen muss, damit man das ja, quasi schon installiert hat. Ja, gut. Heute haben wir keine weiteren Themen. Wir sind ja jetzt auch schon bei 2,5 Stunden. Das reicht, ne? In diesem Sinne dann nur noch die Frage, ja, Thorsten, mehr kann man heute nicht ansprechen. Kaufst du denn was?
Nee, also bei diesem Line-Up nicht. Ich habe ja gerade das iPhone 12 neu, also das Mini. Von daher, damit bin ich aktuell gut zufrieden. Das passt. iPad Mini sieht gut aus, aber ich habe mit meinem Pro da im Moment keinen Bedarf.
Ja, bei mir sieht es bei dem Telefon ähnlich aus. Also das 13er ist halt eben eigentlich so ein 12S, ne? Wenn man jetzt damals die S noch, also wenn es diesen S-Moniker noch gäbe, dann wäre das jetzt wahrscheinlich ein 12S geworden. Ja, genau. Also einfach nur so ein Inkrement von Prozessorleistung und Kamerakram und so. Viel mehr ist halt eben jetzt nicht wirklich gekommen. Und natürlich, wie so üblich, die Empfehlung, die Leute, die jetzt sowieso kaufen wollen, die werden es bestimmt auch tun. Ne? Sascha hatte ja schon erzählt, dass bei ihm die Verlängerung von seinem Mobilfunkvertrag ansteht. Er würde also sehr wahrscheinlich jetzt dann einen 13er bekommen in dem Zusammenhang. Aber ja, ne, Thorsten hat letztes Jahr eins gekauft. Ich habe ja auch das 12 Pro gekauft. Bin da auch sehr zufrieden mit momentan. Sehe jetzt keinen großen Druck, da irgendwie was neu zu kaufen.
Auch eine Sache hole ich. Ende des Jahres, Fitness Plus.
Ja, genau. Also das hat mich definitiv sehr gefreut. Das werde ich auch ausprobieren. Und ja, ich habe es ja eben schon gesagt, in meinem Fall habe ich jetzt ein iPad Mini bestellt. Da freue ich mich auch sehr drauf. Den Formfaktor. Ich fand das immer schön, habe das jetzt jahrelang vermisst. Werde mich freuen, das zu kriegen. Wird sich aber noch ein bisschen ziehen, wie ihr ja schon gehört habt. Und werde dann natürlich berichten, aber leider nicht zeitnah. Aber vielleicht überrascht mich Apple ja noch und schickt es ein bisschen früher. Manchmal tun sie das ja. Ich würde mich freuen. Hint, hint. Naja, gut. Okay, ja, dann machen wir Feierabend oder hast du noch was?
Nö, passt. Gut. Dann vielen Dank fürs Zuhören und ja, man hört sich nächste Woche.
Genau. Bis dahin. Tschüss.